Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, 11. Folge von Pot of Ink. Und heute geht es tatsächlich auch wieder um Bücher, was ja nicht immer so ist. Und heute habe ich mir die liebe Liza Grimm oder Grimm? Egal.
Egal.
Okay, dann mache ich es alles auf Englisch. Liza Grimm. eingeladen, um mit ihr über so verschiedene Themen zu sprechen. Aber auf Twitter habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gerne darüber sprechen, wie Corona Lesen und Schreiben verändert hat. Und Liza und ich haben beide festgestellt, dass wir ein bisschen müde sind. Also vielleicht wird das eine Art Einschlaf-Podcast für euch. We don't know.
Ja, lehnt euch
Aber
zurück, holt euch einen
genau.
Tee, lasst
Ein
euch von
Snack.
uns in die Müdigkeit entführen. Wenn ihr gerade Auto fahrt, tut's mir leid.
Dann solltet ihr das vielleicht nicht hören. Aber vielleicht wird es ja auch gar nicht so einschläfern. Mal schauen. Ja, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Leisa oder Litza oder Lisa oder ich habe schon alles gehört. Das ist auch tatsächlich ein Pseudonym. Das ist der Mädchenname meiner Oma, unter dem ich Bücher veröffentliche. Ich habe auch schon Bücher unter meinem bürgerlichen Namen veröffentlicht. Vor 10 Jahren das erste. Seit 3 Jahren bin ich als Leisa Grimm unterwegs und ja, ich mache was mit Büchern im Internet und außerhalb des Internets.
Das ist eine sehr schöne Beschreibung, weil du machst halt unfassbar viel. Also finde ich
Ja.
zumindest. Also ich könnte das nicht, aber du machst es ja auch alles, wie heißt's?
Freiwillig?
Nee, freiwillig mache ich das hier auch. Niemand zwingt mich dazu, das hier zu machen. Ich meinte hauptberuflich.
Ja, seit September 2020 endlich hauptberuflich tatsächlich. Davor war ich 2 Jahre angestellte Lektorin bei der Verlagsgruppe Drömer-Knauer für den Bereich Fantasy und Science Fiction. Da habe ich dann so tolle Bücher betreut wie Das wandelnde Schloss. Das
Das
ist
wollte ich
mein
gerade sagen.
persönliches Highlight. Ich weiß, man sollte als Lektorin keine Lieblingsbücher haben, aber darauf war ich dann doch schon sehr, sehr stolz. Oder Katharina Haderer, Nora Bensko. Ich hatte es mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, tatsächlich deutschsprachige Autorinnen zu fördern, weil ich finde, in der Fantastik gibt es da einfach noch ein bisschen zu wenig. Leute veröffentlichen irgendwie unter männlichem Pseudonym, weil sich das angeblich besser verkauft. Und das hat mich alles sehr unglücklich gemacht. Also dachte ich mir, hallo, ich bin jetzt Lektorin, ich mache das einfach alles anders.
Ich mache das jetzt, wie ich das will.
Ja.
Ja, aber hat ja geklappt und die Nora war ja auch schon hier.
Ich weiß.
Und es war sehr schön und ich freue mich total, dass ihr Buch jetzt bei Drömer erscheint. Also das ist ja dann noch von dir, aber du bist nicht mehr da, ne?
Genau,
Also
aber ich habe
das,
es dann
ja, okay.
lektoriert tatsächlich. Also der
Ah,
klassische
okay.
Lektoratsjob im Verlag ist ja mehr so Projektmanagement. Also man kauft Sachen ein und schaut, wer es quasi redigiert. Redigieren ist das, was man sich so unter Lektorat vorstellt, also wirklich den Text bearbeiten. Und bei Nora war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe, ich mache mich jetzt selbstständig. Auch als Lektorin erst einmal, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht Nora einfach mitnehmen? Und dann hatte ich das große Glück, auch das Textlektorat eben machen zu können.
Okay, das klingt schön.
Das war sehr schön. Ich habe viel geweint bei dem Buch.
Oh, oh Gott, ich habe jetzt schon Angst, wenn es in ein paar Monaten hier eintrudelt. Okay, dann zum eigentlichen Thema, was wir uns vorgenommen hatten, plus Gequatsche irgendwie, worauf wir so kommen. Ich verstehe das, also kleiner Spoiler, es geht um Corona, jetzt nicht so die, nicht so die Krankheit an sich in diesem Podcast, sondern halt so, wie die Situation und so eine globale Pandemie, Pandemie. Meine Schwester hat mir beigebracht, Pandemien sind immer global, also ist das egal, das zu sagen, aber okay. Wie hat das dein Schreiben und deine, keine Ahnung, dein Zugang zum Schreiben vielleicht verändert? Oder was ist jetzt anders geworden bei dir? Ganz grob.
Uff, willst du, dass ich jetzt 20 Minuten Monolog führe?
Ich kann ja auch ein bisschen immer mal wieder einknicken oder wie auch immer das heißt. Man sieht, ich bin müde.
Lenken?
Einlenken, dich einfangen, so, keine
Okay,
Ahnung.
ich entschuldige mich jetzt schon einmal. Ich rede sehr
Nein, kein
gerne.
Problem.
Ja, uff, wie hat es mich verändert? Wie hat es mein Schreiben verändert? Einerseits natürlich auch zum Negativen. Ich fange damit mal an und das wird auch ganz kurz und schmerzlos. Und dann reden wir lieber über die positiven Effekte, die diese Pandemie gebracht hat. Zum Negativen, das sind dann solche Sachen wie, ich schreibe eine Szene in einer Bar und die Protagonisten fassen sich an. Und alles daran fühlt sich falsch an. Ne? Also irgendwie so dieses, ich beschreibe, dass jemand den Raum betritt, sich total freut und erstmal jemanden in den Arm schließt. Und ich bin so, Entschuldigung, habt ihr beide einen Corona-Test gemacht? Ist das überhaupt legal? Ja. Ich meine, ich schreibe Fantasy, in meinen Büchern gibt es keinen Corona. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass einerseits, wenn ich schreibe, die Pandemie meine Gedanken bestimmt. Andererseits ist es auch so, dass mir der Input wahnsinnig fehlt. Ich bin jemand, ich schreibe super gerne draußen, in Cafés oder im Zug und baue Dinge ein, die ich sehe, die ich erlebe. Und im letzten Jahr habe ich nicht so viel erlebt. So, mein Highlight war, dass ich ein Baumlabyrinth besucht habe, was man auch in Talos 2 dann tatsächlich lesen wird. Aber normalerweise war ich halt schon jemand, der sehr viel aktiv unterwegs war, irgendwie Quidditch-Turniere mitgenommen hat. Und diese Zufallsbegegnungen, die für mich das Schreiben immer vorangebracht haben, so dieses, ich war jemand, ich habe auch irgendwie gerne Leute mitgenommen, die trampen und Mitfahrgelegenheit und einfach mit vielen Leuten reden und so viele Blickwinkel auf die Welt bekommen, das ist ja das, was Schreiben vielfältig macht. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass das, was ich schreibe, sehr durch meine Sicht der Dinge beschränkt ist, weil auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, da muss ich auch sagen, okay, ich habe sehr viele introvertierte Menschen in meinem Umfeld und wir wissen alle nicht mehr, was wir uns erzählen sollen.
Ja, das ist ganz, ganz schrecklich, weil ich, also meine Freunde sind so ein wilder Mix aus introvertiert, extrovertiert. Ich habe sehr viele sehr introvertierte Leute, aber halt auch Leute, die unfassbar extrovertiert sind und keiner von denen weiß mehr, was wir uns erzählen sollen. Außerhalb von, hey, guck mal, ich habe was gekocht oder hey, guck mal, ich habe was gelesen oder ich mache gerade das und das. Und niemand, und egal welche Menschen ich sehe, ich treffe oder sonst was, es geht immer nur um die neuesten Entwicklungen in dieser Scheißpandemie. Yep. Weil es einfach nichts mehr gibt, was sonst passiert. Ich kann auch nicht sagen, ja, in der Uni ist jetzt wieder das und das passiert, weil es passiert ja nichts. Also die spannendste Story, die ich während einer Vorlesungswoche hatte, war irgendwie, wenn der Professor sich lustig versprochen hat oder so. Und das ist wirklich, das klingt und es ist im Prinzip so ein bisschen armselig, aber das ist genau das, ich erlebe das auch beim Lesen, genau das, wenn ich lese, dass Leute in so auf Partys gehen oder so oder in überfüllten Räumen stehen oder auf ein Konzert gehen oder so. Ich habe solche komischen Reaktionen darauf teilweise. Also ich muss es teilweise weglegen, das Buch, und mir so in Erinnerung rufen, wait, die begeben sich nicht alle auf ein Superspreader-Event. Und das war auch ganz so, ich habe letztens Tagesschau gesehen, so kurz reingesappt. Und da haben die gezeigt, wie so eine Regatta in Neuseeland gefahren wurde. Mhm. Und da war einfach ein ganzer Hafen voller Menschen, die dicht an dicht gestanden haben und gefeiert haben. Und es war so, what the fuck?
Ja, das ist absurd.
Also, dass das halt in Neuseeland geht, freut mich voll für diese Menschen. Und aus Australien geht das ja auch halbwegs, aber ich stand hier und war so, Moment, zeigen die was von vor 2 Jahren oder so. Und ja, es ist so seltsam. Ja,
es verändert halt das Leseverhalten. Was ich daran wirklich störend finde, ist, dass es mir den Eskapismus beim Lesen nimmt. Das klingt jetzt so super hochgestochen, aber normalerweise mag ich es halt, mich in Geschichten fallen zu lassen. Und das kann ich aktuell super schwer, weil dann sowas passiert. Und wie du schon sagst, dann legt man das Buch irgendwie weg und muss sich erst einmal erinnern, so, okay, nein, halt, stopp.
Stopp.
Und deswegen fällt es mir aktuell viel leichter, High Fantasy zum Beispiel zu lesen, weil da habe ich die Assoziation nicht so stark. Jetzt schreibe ich Urban Fantasy, da bewegen sich die Leute in unserem Umfeld eigentlich und dann erinnere ich mich irgendwie an meinen Schottland-Urlaub zurück und wie das so war und es fühlt sich alles einfach super absurd an. So, ja.
Also ich meine, ich weiß nicht, ob es anders ist für Leute, die halt die Pandemie, ich sag mal jetzt so, nicht so ernst nehmen, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Okay, also die sich halt dann trotzdem noch häufiger mit Leuten treffen und die dann in Urlaub fliegen, fahren, was auch immer, keine Ahnung, I don't care, weil ich mache das nicht und ich sitze eigentlich nur zu Hause und sehe nur meinen Freund basically und habe meine Freunde seit so 6 Monaten oder so nicht mehr gesehen.
Ja.
Und das 6 Monate sage ich jetzt auch schon seit 2 Monaten, also ist es wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber es ist so seltsam, weil ich wollte beispielsweise auch solche Katastrophenbücher, habe ich vor Corona sehr, sehr gerne gelesen.
Mhm.
Und auch so Sachen, die beispielsweise erläutern, wie die Klimakatastrophe so passieren wird. Und ich kann das nicht mehr lesen. Ich kann es nicht lesen. Ich schaue seit einem Jahr, weil das irgendwie ganz prominent in einem meiner Regale steht, Drive von Neil Schusterman an. Und da geht es darum, was passieren würde, wenn uns die Wasservorräte ausgehen. Also wenn es halt kein Wasser mehr aus der Leitung gibt. So, ne?
Lies mal nicht, Anna. Mach mal nicht.
Nee, nee. Und ich will immer wieder dahin und dann denke ich mir so, nee, du kriegst doch noch viel mehr Angst.
Ja.
Warum solltest du das jetzt anfangen zu lesen?
Ja, ja, und jetzt kommen wir zu den positiven Aspekten. Es gibt halt zwei Wege, finde ich, wie man damit umgehen kann. Vielleicht fällt dir noch ein dritter ein, wenn man schreibt. Der eine Weg ist, das natürlich zu verarbeiten. Das mache ich super gerne, ne, dass ich irgendwie Ängste oder unschöne Erlebnisse, die ich hatte, in meine Bücher schreibe, um, ja, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, ich therapiere mich ein bisschen selbst, weil ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
So ein Weg, seinem Innersten zu begegnen, ohne sich klar zu sein, dass man seinem Innersten begegnet ist. Ich hatte da einen ganz einschneidenden Moment, als jemand zu mir sagte, in die Götter von Asgard, hier das, du hast ja quasi hier Asgard beschrieben, das ist ja eine Depression, ne? Weil ja die Prämisse ist, dass in Asgard die Leute nichts mehr fühlen, weder Glück noch Leid, und die Götter verkaufen das als ja Himmel, als erstrebenswerten Zustand, so dieses Nichtsfühlen.
Ja.
Und mir war das nicht bewusst, dass das tatsächlich ziemlich akkurat auf meine Erfahrungen mit Depressionen zutrifft. Und dann war ich erstmal so sehr schockiert über mich selbst. Also von wegen, was wollte uns die Autorin damit sagen? Mehr als sie wollte. Und das ist natürlich ein Weg, damit umzugehen. Und der andere Weg, damit umzugehen, ist etwas ganz anderes zu schreiben. Irgendwie denke ich mir auch so, okay, Schreiben oder Unterhaltung allgemein ist aktuell so die einzige Möglichkeit, Leuten Hoffnung zu geben. Und ich wünschte, ich könnte das oder ich hoffe, ich kann das irgendwie mit meinen Geschichten, Menschen, so ein Stück, ja, weiß ich nicht, Magie, Hoffnung, irgendwas davon zurückzugeben. Und mein Schreiben schwankt extrem zwischen diesen beiden Extremen. Ich kann nicht mehr grauschattiert schreiben. Entweder ist bei mir alles super düster und richtig durch und alle haben Probleme und sind einfach komplett zerstört und alles stirbt und brennt. Oder rosa Einhörner, die auf Zuckerwatte reiten und Blumen pupsen. Das ist das, was ich schreibe.
Klingt total schön. Also ich nehme deine Bücher nicht nur als eins der beiden Extreme wahr, auch zwischen den Szenen nicht. Das ist schon
aber das habe ich ja vor Corona geschrieben.
Ja, aber ich hoffe, es ist beim nächsten auch nicht so. Also,
ich habe Angst.
Nein, ich glaube nicht, dass es so passieren wird. Aber ich glaube, mir fällt tatsächlich noch ein dritter ein, den du wahrscheinlich jetzt nicht praktizierst, aber den ich gesehen habe. Und das ist, über die Pandemie zu schreiben.
Oh Gott, das könnte ich gar nicht.
So, ne, also das sind so die drei Sachen. Und ich glaube, wir können die vielleicht so, keine Ahnung, nacheinander abarbeiten, maybe.
Mhm.
Also das erste ist ja so quasi, das so zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist ja, also das macht man ja eigentlich immer, oder? So als Schreibender, wenn, also dass man, wie du gerade gesagt hast, dass man Sachen so verpackt, von denen man gar nicht wusste, dass sie so tiefe Aussagen über einen selber treffen, weißt du?
Ich fürchte, ja.
Ja, aber ich glaube, dass durch die Pandemie einfach verstärkt wird, weißt du, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, wir ziehen uns alle so auf uns selber zurück, weil uns ja nichts anderes bleibt, so.
Mhm.
Wir können nicht mehr so durch andere leben, mit anderen leben und wenn nur online, und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen sehr in sich gekehrt, würde ich jetzt einfach mal sagen, außer man streamt oder so, dann ist man sich natürlich so bewusst, dass andere einem zugucken und so. Aber ich glaube, dass das halt sehr verstärkt dann kommt und dass dann, also ich weiß nicht, das könnte man ja mal beobachten, ob die Bücher, die dann während Pandemie geschrieben wurden, viel mehr Introspektive haben und wo die Charaktere sich mehr auf sich selbst zurückziehen. Weißt du, was ich meine?
Ich freue mich auf die Doktorarbeit in 3 Jahren, die kommen wird zu dem Thema.
100%.
Bitte schreibt uns.
Wir haben es vorausgesagt. Bam, bam, bam. Nein, Spaß. Ja, und Das zweite, meintest du ja, ist so was ganz anderes machen. Und das ist auch die Sache, die mir hilft beim Lesen oder beim Serienschauen oder sowas. Also mein Beispiel ist immer RuPaul's Drag Race,
Ja.
weil ich liebe RuPaul's Drag Race. Das ist meine Serie. Also ich weiß nicht, ich hatte nie so meine Serie, aber das ist meine Serie. Und in der aktuellen Staffel, in der UK-Version, ist es so, dass die wegen dem Lockdown, der ja so schrecklich war in England, 7 Monate lang pausieren mussten.
Oh no.
7 Monate. Aber dann haben die auch einfach so gesagt, okay, wir machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Niemand sagt da jetzt irgendwas dazu. Und und es gab bei der normalen Staffel, die läuft zeitgleich, gab es ein Corona-Special, so nach dem Motto, wie sieht das jetzt aus? Müssen ja alle Abstand halten, bla bla. Und das konnte ich mir nicht angucken. Also es ging einfach nicht. Ich liebe diese Sendung. Ich gucke davon alles, was es gibt. Und sobald Corona auch nur erwähnt wird, kann ich es nicht mehr sehen.
Nee, man möchte dann auch wirklich einfach nur Corona entkommen. Und wenn diese
Ja.
Serie dann irgendwie damit kommt, ist man so, nein, lass es. Du bist doch
Nein,
mein,
geh
du bist mein Hafen. Warum zündest du dich selbst an? Was soll das? Mach doch mal nicht.
Ja, das war auch so ganz krass, weil dann war ich so, ja, okay, jetzt kommen die alle wieder nach 7 Monaten. Und dann waren die so, ja, aber die eine kann nicht wiederkommen. Oder der eine ist ja. Scheißegal, weil die positiv auf Corona getestet wurde.
Shit.
Und ich so, oh mein Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein, was soll denn das? Das ist so scheiße. Und ja, aber das ist auch mit Büchern so, ich merke das gerade, dass ich so Sachen, die im Hier und Jetzt spielen, irgendwie nicht mehr so gut lesen kann oder sehr schnell wieder weglege. Weißt du, kann ich so 50 Seiten lesen und dann bin ich total überfordert. Mit dieser Weltsicht zu nachmachen, ach komm, lass mal eben nach London fliegen oder sowas. So, what the fuck, nein.
Ja.
Stop. Oder auch lass mal in den Club gehen und ich so, nein. Du machst gar nichts, du bleibst zu Hause. Und stattdessen lese ich dann lieber irgendwie Sci-Fi oder irgendwie sowas. Auch wenn das meistens irgendwie ein bisschen schwieriger zu lesen ist, finde ich, weil man sich ja so immersiv in diese Welt reinfühlen muss.
Ja.
Aber ich finde, es ist viel einfacher. Ja, sich da so reinzuversetzen und zu sagen, ja, okay, da ist Corona halt, gibt's ja nicht. Oder ist schon lange vorbei.
Aber ist es nicht total absurd, dass ich meine, ich lese total gerne, um eben Stellvertretererfahrungen zu machen, um irgendwas zu erleben, weiß ich nicht, eine Reise durch Japan, um etwas zu nehmen, was ich gerne mal machen würde, aber noch nie getan habe, so. Also habe ich sehr gerne darüber gelesen. Und jetzt möchte ich aber nicht mehr darüber lesen, weil es mich so frustriert, dass es aktuell nicht möglich ist. Und dasselbe ist mit
Ja.
Disco besuchen. Ich bin nie gerne in die Disco gegangen. Ich bin
Ich
keine
auch nicht.
Disco-Gängerin. Aber wenn ich jetzt darüber lese, dann denke ich mir so, ich möchte in die Disco gehen. Und das ist doch total bescheuert, weil eigentlich will ich das nicht. Aber
Ja.
wenn Bücher mir halt vor Augen führen, was ich alles gerade nicht haben kann, auch wenn ich es gerade gar nicht wollen würde, aber es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip, dass ich gerade, wie du gesagt
Ja.
hast, nicht spontan nach London fliegen kann. So, vielleicht würde ich das gar nicht
Ja.
machen, wenn es ginge. Aber die
Nein, ich auch nicht. Aber
Möglichkeit.
genau so. Und ich meine, ich plane mit Freunden immer mal wieder so richtig ausgefallene Sachen, die wir machen wollen, wenn es vorbei ist. So nach dem Motto, lass mal einfach ein Wochenende nach Berlin. Also es ist jetzt vielleicht nicht ausgefallen, aber für uns ist das irgendwie 4, 5 Stunden Zugfahrt, ne? Lass mal ein Wochenende nach Berlin und wir rattern da alles ab, was wir schon immer in Berlin machen wollten. Oder wir gehen jetzt einfach für einen Tag nach London und gucken uns das und das Musical an oder solche Sachen. Und jedes Mal, wenn ich das mache, werde ich trauriger, weil mir dann direkt einfällt, ja, A, es geht nicht, B, du weißt nicht, wann es geht. Weißt du?
Ja.
Und das ist diese Sache, diese Aussichtslosigkeit nach dem Motto, ich weiß nicht, wann es vorbei ist, ich habe keine Ahnung, für wann ich wieder Termine machen kann. I don't fucking know. Das macht es für mich unfassbar schwierig. Und ich weiß, dass ich in einer total privilegierten Position dafür bin, weil, also, ne, ich bin Studentin. Ich bin zu Hause, ich kann alles von zu Hause machen, ich habe eine gute Internetverbindung dafür, ich kann meine Arbeit komplett von zu Hause machen, weil sie auch nur am PC stattfindet. Und ja, ich habe alles, was ich brauche, ich habe meinen Job nicht verloren, bla bla. So, aber trotzdem ist das halt so eine Sache, die mich zusätzlich zu der Angst, das halt wirklich zu kriegen, ne?
Ja.
Oder dass meine Familie es eher kriegt, bei mir mache ich mir nicht so unfassbar viel Sorgen. das ist. Ja, das ist so die größte Sache. Ich fühle mich seit letzten März, also es ist ja fast ein Jahr her jetzt, ne, dass wir zum ersten Mal in den Lockdown gegangen sind.
Stimmt. Buchmesse.
Genau. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich nach meiner letzten Klausur letztes Jahr mit meinem Freund in so einen Park bei uns gegangen sind, also so eine Shoppingmeile quasi. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen ein paar Bücher shoppen, wir gehen was essen und haben einfach einen schönen Tag jetzt.
Ja.
Und dann saßen wir da beim Essen und ganz Twitter ist explodiert, weil die Buchmesse abgesagt wurde. Und das war irgendwie eine Woche später oder so. Und da war für mich so klar, oh.
Jetzt wird's ernst.
Ja, oh oh, jetzt wird's ernst. Also, ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie 2-3 Tage vorher noch meinen Geburtstag in einer vollen Bar gefeiert habe. Mit 25 Leuten.
Ja, ich war auch noch auf einem Geburtstag tatsächlich mit sehr vielen Leuten, ja.
Und da haben wir sogar noch Witze darüber gemacht, weil es noch nicht in unserer Stadt war. Also, ne, Corona. Ja. Und ich, also ohne Witz, ich finde es so, mit jedem Tag, der vergeht, finde ich es komischer, darauf zurückzublicken.
Mhm.
Und gleichzeitig fühle ich mich, als wäre null Zeit vergangen.
Ja, weil noch nichts passiert ist.
Ja, eben. Also ich habe überhaupt kein Gefühl von Zeit mehr. Obwohl ich währenddessen eine gesamte Bachelorarbeit geschrieben habe. Und
was ist schon eine Bachelorarbeit, Anna?
Ja, ne, was ist das schon? Ja, es ist ganz seltsam. Und deswegen finde ich es auch komisch, Bücher zu lesen, die im Hier und Jetzt spielen. Weil dann ist das immer so, oh, eine Woche vorbei und es ist so viel passiert. Und ich so, Bitch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gedacht habe, eine Woche vorbei und es ist so viel passiert.
Aber was müsste denn ein gutes Buch aktuell für dich haben, was es dir in der Pandemie leichter machen würde?
Oh, das ist eine liebe Frage. I don't know. Also ich weiß.
Ich schreib dir dieses Buch. Das ist eine total eigennützige Frage. Nix lieb. Ich frage das hier total eigennützig. Okay. Anna, wie schreibe ich einen Bestseller in der Pandemie? Erzähl mal.
I don't know. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich die Zielgruppe bin, die du gerade ansprechen willst, weil ich glaube, die meisten wollen einfach so, wie wir schon besprochen haben, in eine Welt, wo das nicht existiert, weißt du? Und das hatte ich auch, über Weihnachten habe ich den neuen Sarah J. Maas gelesen und ich war so drin einfach, ne? Mhm. Also ist auch High Fantasy, genau das, was du gesagt hast, und ich war so drin und ich fand es so gut und ich habe gerade Aurora Rising angefangen. Aurora Rising.
Aurora Rising, ja.
Mein deutscher Akzent kommt durch. Und das finde ich auch total gut, aber einfach, weil es so andere Probleme hat als unsere Probleme jetzt. Und gleichzeitig kann ich irgendwie Sachen trotzdem manchmal lesen, die beispielsweise irgendwie in New York spielen oder so. Und dann stelle ich mir einfach so für 2 Stunden vor, es wäre in der Zeit vorher gewesen, weißt du?
Ja.
So, und it's working somehow, I don't know. Aber ich glaube, ich kann Bücher jetzt auch nicht mehr bewerten, ohne das im Hinterkopf zu haben. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und wenn dann so eine ähnliche Situation vorkommt, dann fühle ich mich die ganze Zeit so schrecklich beim Lesen. Und ich weiß nicht, wieso. Und das einzig positive Beispiel dafür habe ich das Toxische Macht von Christian Linker, weil das hat quasi so eine Art Utopie drin, wo es dann darum geht, okay, was wäre, wenn wir Corona in dem Sommer da ernst genommen hätten, also letzten Sommer, und das da einfach so komplett ausradiert hätten, so wie in Neuseeland beispielsweise. Und dann spielt es einfach ab dem Sommer keine Rolle mehr. Und ich glaube, es ist eher dem geschuldet, weil der Autor halt wusste, okay, ich kann das keine Rolle mehr spielen lassen, sonst macht der Plot keinen Sinn mehr. Weil es halt sehr aktuell ist und mit Politik und so weiter, ne? Aber, ja. Und ich fand das irgendwie richtig schön, weil ich so war, ach ja, das gibt's da, aber es ist kein Problem mehr. Ach, wie schön.
Ja, ich glaube, das würde mich super frustrieren.
Ja, kann auch sein. Ich weiß nicht, also meine Reaktionen sind irgendwie ganz komisch. Also auf der einen Seite will ich nichts davon lesen, ne? High Fantasy, Flucht, Eskapismus. Auf der anderen Seite gucke ich die ganze Zeit, ob es irgendwelche Bücher über Pandemie-Themen gibt. You know, nach dem Motto verstanden fühlen und so. Aber ich habe das Gefühl, alles, was veröffentlicht wird, ist ab dem Punkt wieder inaktuell, wo es veröffentlicht wird.
Ja, das ist halt die Thematik, weil man Bücher schreibt und es sehr lange braucht, bis so ein Buch fertig ist.
Ja, 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 klar, das ist mir ja bewusst, aber beispielsweise.
Das ist traurig.
Solche Corona-Tagebücher oder so. Und ich meine, du könntest jetzt dieses Tagebuch schreiben, so dem jetzigen Tag, ne?
Ja.
Und es ist einfach, keine Ahnung, 100 Seiten lang, es ist ein runder, großer Essay, den morgen veröffentlichen und morgen kommt dann irgendwie die große Nachricht: Oh mein Gott, neue Virusmutante, bla, bla, bla. Und dann ist das ja alles wieder total inaktuell, weißt du, was ich meine? Dann sind deine Sorgen von gestern ja überhaupt nicht mehr die Sorgen von heute. Oder auch dieses mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Wenn du an dem Tag, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte dir gesagt, mein Leben ist gerade zusammengebrochen. Und jetzt 3 Tage später ist der Impfstoff wieder aufgehoben. Ich denke so, ja, okay.
Soll ich dir was sehr Trauriges verraten?
Oh Gott.
Ich schaue seit sehr vielen Wochen keine Nachrichten mehr. Gar nicht.
Hat dir das geholfen? Hilft dir das?
Ja, ich habe eine Freundin, die sagt mir, wenn was wirklich, wirklich, wirklich Wichtiges über mehrere Tage hinweg aktuell ist. Unsere
Oh,
Grenze sind
okay.
7 Tage. Also wenn 7 Tage ein Thema quasi präsent ist, dann werde ich darüber informiert. Ansonsten habe ich das einfach alles ignoriert. Ich
Oh,
möchte nicht
krass.
mehr. Ich kann auch einfach nicht mehr.
Ja.
Es ist so ermüdend, das ist für meine geistige Gesundheit nicht gut. Ich hatte letztes Jahr mehrere Zusammenbrüche, als ich wirklich stündlich Nachrichten gecheckt habe und die ganze Zeit so war, okay, wann gibt es was Neues, wann gibt es was Neues? Und das Absurde
Ja.
ist, dass diese Pandemie einerseits so schnelllebig ist und gleichzeitig sich so sehr in die Länge zieht und sich
Ja,
und so langsam
es ist so
manövriert
seltsam.
wird. So.
Es ist, ja,
Ich
das ist perfekt, was du gerade gesagt hast. Es ist genau das. Es ist jeden Tag ist irgendwas, weißt du? Jeden Tag ist irgendeine Nachricht. Also das ist natürlich auch so, weil die Nachrichtenagenturen das berichten müssen, ne? Aber jeden Tag ist irgendwas und jeden Tag stehe ich da und ich kann nicht weggucken. Weißt du, also ich finde es unfassbar krass, dass du einfach sagen kannst, ich kann weggucken. Ich kann nämlich nicht weggucken. Also ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. So, ich gehe nicht auf Twitter, ich gucke keine Nachrichten, ich mache einfach mein Ding, ich studiere und dann ist gut, ne? Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht nachgucken, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich für meine älteren Verwandten alle Impftermine gemacht habe und das bei uns sonst irgendwie keiner macht. Und da musste
Ja.
ich halt immer auf dem neuesten Stand sein, weißt du, was ich meine?
Die Impftermine habe ich auch gemacht.
Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht. Ich gucke trotzdem die ganze Zeit so nach dem Motto, okay, bitte, kann irgendwas Neues passieren? Ich weiß nicht, wonach ich gucke und ich glaube, dass es meiner mentalen Gesundheit viel besser tun würde, wenn ich es nicht machen würde, weil ich dann immer solche Sachen sehe und dann, wie du gesagt hast, nicht solche Zusammenbrüche habe, aber so nach dem Motto, okay, der ganze Tag ist jetzt ruiniert. Weißt
Wenn es nur der Tag wäre.
du?
Oder
Ja,
die
ne?
Waldfee. Ich hatte letztes Jahr Wochen, wirklich, hatte eine Woche, da bin ich morgens aufgewacht und habe geweint.
Ja.
So, weil ich so fertig war, weil meine Träume zu dem Zeitpunkt noch normal waren, in Anführungszeichen, und es mich so fertig gemacht hat, in der Realität aufzuwachen. Es war sehr,
Ja.
sehr schlimm. Ich glaube, dass ich das so gut ignorieren kann, weil ich sehr früh in meinem Leben gelernt habe, mit dem Ohnmachtsgefühl umzugehen. Und es einfach zu
Ja.
akzeptieren. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie ein Seestern. Ich lege mich einfach irgendwo hin und dann weiß ich auch
Wird schon,
nicht.
ne?
Dann schaue ich halt, was passiert. Ich kann ja eh nichts machen. Weißt du, ich bin ja super bewegungsunfähig. So, ich kann vielleicht ein bisschen mit meinen kleinen Noppenfüßchen mich nach rechts und links bewegen, aber macht es einen großen Unterschied? Nein, es macht
Nein.
keinen Unterschied. Und
Nein.
jetzt bin ich halt auch in der Pandemie, bin ich so, macht es einen Unterschied, wenn ich die Nachrichten weiß? Die Antwort ist
Nein,
nein.
wahrscheinlich nicht.
Ich sitze zu Hause, ich bin super privilegiert, ich schreibe meine Bücher, ich hänge auf Twitch rum und treffe mich mit Freundinnen zum Online-Whisky-Tasting. So. Und
Ja.
gehe mit meinem Hund Gassi. Und dann denke ich mir so, ja, es würde überhaupt keinen Unterschied machen, wenn ich irgendetwas über die neuesten Pandemieentwicklungen wüsste, weil ich kann nichts tun. Ich bin einfach nur Autorin. Ich habe keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich werde diese ganzen Zusammenhänge niemals überblicken können, egal wie sehr ich es versuche. Und
Ja.
es gibt einfach Leute, die haben jahrelang studiert, um Corona, um Viren zu verstehen. Und ich verstehe den Drang der Menschen, das auch verstehen zu wollen. Ich für mich persönlich habe aber festgestellt, ich werde es niemals verstehen. Und ich werde ganz sicher jetzt nicht 10 Jahre Biologie und Virologie studieren,
Nein.
um Corona zu verstehen. Und dann frage ich mich halt auch, wieso beschäftigen wir uns denn so sehr mit etwas, was uns einfach nur ohnmächtig fühlen? Das ist ohnmächtig und überfordert. Das ist mir die Energie nicht wert, irgendwie. Ich
Ja,
stecke
das
die
ist.
Energie lieber in Dinge, die andere Menschen glücklich macht. So.
Aber das ist eine, also das ist wunderschön und total inspirierend, weil ich kann das nicht. Ich habe es versucht, ich habe es auch, ich hatte das auch im ersten Lockdown, ne, weil da hatte ich gerade meine gesamten Klausuren geschrieben, und dann hatte ich einen Monat frei. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Monat frei hatte. Also ich hatte ihn nicht wirklich frei. Ich hätte arbeiten müssen oder schon mal fürs Semester irgendwas machen müssen, you know. Aber ich saß nur zu Hause und
Ja.
habe auf eine Hiobsbotschaft nach der nächsten gewartet. Und meine Tage, ich merke das auch, meine Tage werden gleichzeitig ultra lang und sind immer dieselben. Und gleichzeitig sind sie in einem Snap vorbei.
Ja.
Und ich verstehe das nicht. Und ich verstehe auch, wir nehmen am Freitag auf und ich verstehe nicht, wie schon wieder Freitag sein kann. Weißt du?
Weil sehr gut, was du fühlst, ja.
Es war gerade erst Freitag, ja. Und ich nehme für jeden Tag vor, okay, sei produktiv, guck nicht die Nachrichten, sei einfach produktiv, bla bla. Und ich kann mir selber einfach nicht so die Freiheit geben, weißt du, zu sagen, okay, du musst nicht so produktiv sein. Du musst nicht das und das machen. Du kannst auch andere Sachen machen. Du musst nicht alles schaffen. Du kannst auch nicht so gute Noten haben. Kein Arbeitgeber wird dir hinterher sagen, ja, aber hören Sie mal, in der Pandemie haben Sie nicht Ihre Spitzenleistung erbracht. Wie geht das denn? So, ne?
Mhm.
Und selbst wenn sie es sagen würden, dann würde ich da nicht arbeiten wollen. Aber es ist, also für mich ist es unfassbar schwer, dem keine Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich die blöde Situation habe, dass ich das meiste verstehe von dem, was denen gesagt wird. Weißt du?
Ja.
Also nicht auf der biologischen Ebene, sondern ich studiere Elektrotechnik. Das heißt, ich mache unfassbar viel Mathe. Und
Yay.
Wenn es um solche Entwicklungen geht, dann ist das relativ einfache Mathematik. Und wenn ich dann sehe, wie viele Leute das auch irgendwie falsch verstehen wollen, um es zu ihren Gunsten auszulegen, dann könnte ich halt jedes Mal komplett explodieren. Und ich weiß, dass es nichts bringt, aber ich weiß auch nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Weißt du, ich kann ja auch nicht boxen gehen und ich will es auch nicht an meinen Mitmenschen auslassen. Und dann explodiere ich irgendwie so ein bisschen immer in Twitter rein und im Nachhinein denke ich mir so, ja, aber es hat ja nichts gebracht.
Siehst du, ich explodiere in meine Bücher rein. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Pandemie spurlos an mir vorbeigeht, wie gesagt.
Nein, das wollte ich schon nicht sagen.
Ich wollte nur, nicht, dass das jetzt irgendwie jemandem, der zuhört, so ankam. Ich war heute auch mit dem Hund im Wald Gassi und ich lief da so und ich habe auf einmal angefangen zu weinen.
Ja.
So. Ohne, in Anführungszeichen, wirklichen Grund. Einfach, weil ich diesen absurden Gedanken hatte, dass das jetzt vielleicht die neue Normalität ist und wir niemals wieder dorthin zurückkommen. Und dieses Gefühl der Verzweiflung habe ich sehr häufig. Und das raubt mir sehr viel Energie. Und es sorgt auch dafür, dass ich in der Pandemie nicht so produktiv bin, wie ich sein könnte. Mich selbstständig zu machen als Autorin ist etwas, das habe ich mir sehr, sehr lange erträumt. Und jetzt ist es da. Und ich kann das aber nicht so leben, wie ich möchte. Wie gesagt, ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht auf Buchmessen gehen, Lesereisen machen, alles Dinge, die ich super gerne machen würde. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich bin ja eine sehr, man möchte sagen, aufmerksamkeitsgeile Autorin. Also ich gibt ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, sie schreiben für sich selbst. Ich wünschte, ich könnte das von mir auch behaupten, aber ich schreibe einfach für andere. Das war schon immer so. Wenn ich irgendwie Geschichten einfach nur erzählen könnte so und damit Geld verdienen könnte, im Sinne von, ich sitze an einem riesigen Lagerfeuer und kann davon leben, dann wäre das mein Ding. Ne? Also das wäre mein Ding.
Das ist ja der klassische Job des Geschichtenerzählers, der dann für andere, also ne, das am Lagerfeuer sitzen. Ne? Also das war ja damals wahrscheinlich kein Job, aber, diese Möglichkeit daraus, davon zu leben und daraus Geld zu machen, ist ja wunderbar.
Das wäre mein Ding.
Und ja, ist ja auch dein Ding.
Ja, aber ich schreibe halt Bücher und das ist anstrengend. Ich würde keine Bücher schreiben, wenn es nicht notwendig wäre. Also das klingt so bescheuert, aber wenn es nicht notwendig wäre, um meine Geschichten in eine, wie sagt man so schön, konsumierbare Form zu gießen, dann würde ich keine Bücher schreiben.
Ja, stimmt. Ja, ich lese auch immer wieder, dass Schreiben so das Anstrengendste ist am Prozess des Bücherschreibens.
Ja,
ich habe mal einen schönen Satz gelesen, so, ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es, geschrieben zu haben.
Ja, das
weißt du, was ich meine? So,
ja.
Ne? Also ich schreibe nicht viel außer Rezensionen, aber das ist auch das exakt Gleiche. Ich kann wochenlang Rezensionen vor mir herschieben, auch wegen Zeit. Nicht nur wegen Bock, aber auch wegen Zeit. Und wenn ich sie dann einmal gemacht habe, bin ich so, ist ja super.
Ja.
Lief ja gut. Wo war jetzt das Problem? Ja. Aber ich verstehe dich komplett, meine Freunde und ich haben das sehr krass festgestellt, dieser Drang, produktiv sein zu müssen.
Ja, weil man hat ja nichts sonst, so ungefähr.
Genau, man hat ja nichts sonst und halt dann, also man müsste ja eigentlich sehen, und ich weiß das in meinem Kopf, aber nicht so richtig in meinen Gefühlen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass ich mich von dem ganzen Dreck auch irgendwie erhole und dass es nicht dasselbe ist, 7 Stunden zu schlafen in dieser Welt und 7 Stunden zu schlafen davor. Weißt du, was ich meine?
Total.
Weil, also ich lebe quasi auch in einem 24 Quadratmeter Raum momentan. Also ich glaube ein bisschen weniger, 22 vielleicht. Und das ist mein quasi mein gesamter Lebensaufenthalt. Also ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen zweiten Schreibtisch mit meinem Arbeitscomputer und mein Bett und mein Lesesessel.
Ja.
Und in mehr existiere ich quasi gerade nicht. Und da ist natürlich der Drang, gerade auch wenn Lesen bei mir ja ist ja auch mehr als nur Hobby, ne? Dafür produktiv sein zu müssen und jede einzelne Sekunde produktiv sein zu müssen, weil was anderes kannst du ja nicht vorweisen. Du hast dich mit keinen Freunden getroffen, alles fühlt sich irgendwie nicht so wirklich an, als würde es dich voranbringen oder sonst was. Und an sich weiß ich, dass man sich ausruhen muss, aber ich fühle mich immer schrecklich, wenn ich mich ausruhe. Es geht so weit, dass ich letztens, also ich muss Mittagsschlaf machen. Jetzt gerade wäre eigentlich meine Zeit, Mittagsschlaf zu machen, aber ich muss das eigentlich machen. Und letztens habe ich einfach im Schlaf geträumt, ich würde aufstehen und mich wieder an den Schreibtisch setzen.
Oh Gott.
Und dann
Ja.
bin ich aufgewacht und war so enttäuscht von mir selbst, dass ich mich nicht an den Schreibtisch gesetzt habe bisher. Ah.
Eine Freundin von mir hat da neulich das sehr, sehr Kluges gesagt, das würde ich gerne teilen. Und zwar meinte
Ja.
sie, was uns in der Pandemie auch fehlt, ist die Validierung von außen. Und ich
Ja.
bin ein sehr großer Verfechter, dass man muss mit sich selbst glücklich sein und man muss letztendlich eigentlich nur alleine mit seinen Taten und Worten klarkommen. Nichtsdestotrotz lässt es sich halt sehr schwer leugnen, dass man als Mensch schon ein soziales, wie sagt man so schön, Tier ist. Also
Ja.
sich in einem sozialen Gefüge bewegt und dieses soziale Gefüge auch wichtig ist für uns Menschen. Und
Ja.
wenn dieses soziale Gefüge wegbricht, was eben aktuell für viele Menschen der Fall ist, dann fängt man an, okay, sich woanders einen Wert zu suchen. Und dieser gesuchte Wert ist halt uns so antrainiert worden, dass es Produktivität ist, dass der Wert eines Menschen entweder daran gemessen wird, wie viele Freunde oder Freundinnen er hat oder wie erfolgreich er ist. Es gibt ja auch immer nur
Ja.
diese zwei Extreme so, oder? Wenn wir da jetzt wieder zum Feminismus zurückkehren, ist es dieses entweder du bist Hausfrau und die perfekte Mutter oder du bist die krasse Karriere Frau, aber beides zusammen geht nicht. Und das illustriert eigentlich sehr gut diese Gedanken, die wir alle mit uns herumtragen, nicht nur Frauen. So,
Ja.
entweder du funktionierst als Mensch in der Gesellschaft und hast dadurch einen Wert, oder du funktionierst als Mensch in der Produktivitätskette und hast dadurch einen Wert. Und aktuell ist halt dieser ganze gesellschaftliche Wert in Anführungszeichen weggebrochen. Auch wenn der nur in unseren Köpfen ist, macht es ihn ja nicht weniger
Naja, aber
real, um
ja.
mal eine Autorin, die in Ungnade gefallen ist, zu zitieren. Ja.
Eine Autorin, die in Ungnade gefallen ist.
Ja, das war jetzt nett
Ach so,
ausgedrückt.
I get it. I'm a bit slow today.
Ich wollte das Thema nicht aufmachen, aber.
Nein, ist schon okay, ist schon okay. Aber was ich meine, ist irgendwie schön, dass sie das gesagt hat. Egal. Was ich sagen will, ist, was du ja gerade gemacht hast, ist ja quasi astreine Kapitalismuskritik.
Ja, dafür bin ich sehr
Also.
bekannt auf Twitter, du. Folg mir.
Okay, nein, aber das ist es ja. Und das passt auch direkt da rein, weil im Prinzip, was mich am meisten anpisst in der ganzen Sache, ist ja, dass momentan, finde ich, keine Lösungen gefunden werden, sondern es nur darum geht, die Wirtschaft muss aufrechterhalten werden, weißt du?
Nee,
Und
weiß ich
also
nicht.
nicht. Nein, ich finde das auch nicht gut.
Nein, nein, im
Aber.
Sinne von, ich weiß wirklich nicht, was gerade draußen abgeht.
Ach so, ja, aber im Prinzip geht es ja immer nur darum, okay, wir machen alles zu, außer den Arbeitsplatz. Im Sinne von, natürlich kann wer, der im Supermarkt kassiert, nicht von zu Hause arbeiten. Das meine ich aber auch gar nicht. Sondern diese Office-Jobs, die ein Office implizieren, dass die beispielsweise nicht nach innen verlagert werden müssen, also nach Hause verlagert werden müssen und so weiter. Also, dass es keine Pflicht dazu gibt und dass die Arbeitgeber nicht in Rechen, also in, dass sie nicht gezwungen werden, bestimmte Sachen zu machen. Das heißt, wir haben uns quasi eine Gesellschaft geschaffen, in der alles runtergefahren wird und auf der Arbeit wird so getan, als wäre alles normal. Weißt du? Also, du kannst nichts machen, aber du musst zur Arbeit fahren. Und da sind auch alle so wie sonst. Und da können auch Leute, die das leugnen, einfach sagen, ja, okay, keine Maske. So, weil es keine, ne, weil das keiner irgendwie durchsetzt oder so. Also ist natürlich
Naja.
bei allen anders, aber trotzdem. Und ich glaube, das spielt auch in dieses Gefühl rein, was du gesagt hast. Entweder wir sind halt gesellschaftlich sehr aktiv und ziehen unseren Wert daraus und Validierung durch Freunde, durch Verwandte und so weiter, oder wir sind sehr wirtschaftlich produktiv. Und momentan wird uns quasi nur gelassen, wirtschaftlich produktiv zu sein. Ich bin übrigens gegen beides. Also du solltest nicht deinen Wert nur daraus ziehen, welchen Wert du für die Gesellschaft oder für die Wirtschaft hast, sondern du hast einen inhärenten Wert, was du ja
Ja.
auch gerade gesagt hast. Aber das heißt ja nicht, dass du dich quasi in Selbstisolierung begeben musst und da immer noch mit dir happy sein musst. Das ist ja nie das, was man gesagt hat. Aber was ich meine, ist einfach dieses, okay, es wird quasi gesagt, okay, uns ist wichtiger, eine Wirtschaft zu haben, die läuft und die irgendwie weiterläuft, und der Rest ist uns halbwegs egal. Und das geht ja auch so weit, dass mit den Schulen, meine Schwestern müssen jetzt wieder in die Schule gehen, obwohl auch da Fälle in den Stufen und in den Klassen sind. Und es juckt keinen. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, wenn das noch so weitergeht, wird die Ministerin einfach anordnen, dass die Lehrer mit den Schülern in die Schule gesperrt werden müssen, und die kriegen manchmal ein bisschen Essen da rein.
Oh Gott.
Weil, also es ist so sinnlos, was sie da machen, vor allem weil die einfach ein funktionierendes Online-Konzept hatten. Also, aber das ist ja alles, das sind so alles so Sachen, die mich halt total beschäftigen, auch im Hinterkopf, soweit, dass ich halt mittlerweile auch im Traum daran denke, was wäre, wenn wir uns jetzt infizieren würden. You know? Und ich weiß nicht, es gibt einfach kein anderes Thema, und trotzdem will man irgendwie nicht drüber reden. Also ich habe keinen Bock, da die ganze Zeit nur drüber zu reden, obwohl ich jetzt einen ganzen Podcast drüber mache. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, aber du weißt hoffentlich, was ich meine.
Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Die Sache ist, ich persönlich bin ein großer Freund von Problemlösungen. Wenn ein Mensch mit einem Problem zu mir kommt, dann muss ich am Anfang hören, ich möchte jetzt keine Lösung, ich möchte mich nur auskotzen, wie man so schön sagt. Manchmal und nicht sehr selten frage ich auch nach, so, möchtest du jetzt eine Lösung oder soll ich dir einfach nur zuhören? Weil ich bin sehr schlecht darin, einfach zuzuhören. Ich bin sehr schlecht darin, etwas zu ertragen, wenn daran etwas geändert werden kann, aus meiner Sicht. So. Ich kann aber auch sehr gut etwas ertragen, wenn es nicht geändert werden kann, zum Beispiel Corona. Dafür muss ich mir nur selbst klar machen, ich kann gerade nichts machen und es bringt einfach nichts. So, wenn ich nichts machen kann, dann ist das so. Dann was soll ich, also was soll ich tun? Es ist frustrierend, aber das ist so und ich habe den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus, Anna?
Gute Frage. Ich weiß nicht so wirklich, was dein Endgoal in der Sache jetzt war.
Ich glaube, mein Endgoal war, dass ich sagen wollte, man möchte, ach ja, man möchte nicht darüber reden, weil es keine Lösung gibt. Und viele Leute sind auf Problemlösung gepolt. Das wollte ich sagen.
Meine Familie auch. In meiner Familie heißt es häufig so, ja, okay, aber also ich bin so jemand, ich rede einfach nur. Und möchte so ein bisschen Anteilnahme. Meistens weiß ich sogar, wie ich das Problem lösen kann, aber möchte es nicht. Oder, und wenn ich dann wirklich eine Lösung haben will, dann gehe ich explizit hin und sage, kannst du mir helfen? Weißt du? Und in allen anderen Sachen bin ich so, okay, ich erzähle dir jetzt, wie meine Gefühle sind, und vielleicht hast du ein bisschen Anteilnahme daran. Das macht meinen Freund auch wahnsinnig, weil der mir eigentlich immer eine Lösung geben will. Weißt du? Also, dann stehe ich da so, oh, bei der Arbeit, mein Betreuer irgendwie, der hat was Doofes gesagt, und dann sagt er mir so, ja, dann schreib ihm doch eine E-Mail, mach dies, sag jenes. Ich so, nein. Ich will einfach nur ein bisschen Anteilnahme. Und ich glaube, das sind so zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen so. Und die sind mir vor der Pandemie gar nicht so krass aufgefallen. Weißt du? Also, keine Ahnung, da hat sich das irgendwie so vermischt, aber mittlerweile ist es so, dass die Leute, die immer Probleme lösen wollen, so wie du beispielsweise, da stehen und sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kann doch nichts lösen an der Situation. Und alle anderen sind da so, du sollst das gar nicht machen, du sollst einfach nur zuhören und oder einfach so ein bisschen Anteilnahme haben, weißt du?
Ja,
Aber ich
aber.
verstehe das, wenn man so drauf gepolt ist, halt immer alles lösen zu wollen. I totally get it.
Ja, und da ist halt dann auch die Sache im Sinne von, wie viel kann ein Mensch tragen? Das klingt jetzt so schwergewichtig, also so dramatisch. Aber mir geht es zum Beispiel immer sehr nah, wenn es Menschen nicht gut geht, die ich mag. Und das ist auch etwas, was mich in der Pandemie halt fertig macht, ne? Zu sehen, dass es Menschen, die ich lieb habe, scheiße geht. da bin ich dann immer noch mehr auf Problemlösung irgendwie aus, weil ich mir denke, ich möchte, ja, dass es dir gut geht. Was kann ich tun?
Stop!
So, stop! Kann ich dir irgendwie, weiß ich nicht, ich bestell dir in deiner örtlichen Bäckerei einen Kuchen und lass ihn dir liefern. Solche Sachen. Das hilft aber natürlich nicht gegen Corona. Wenn ein Kuchen gegen Corona helfen würde, Leute, ich hätte den Nobelpreis verdient. Aber das ist halt auch das, was dann für viele Leute frustrierend ist, dass man irgendwie gemeinsam drinsteckt und für viele ist das ein Trost und für andere ist das eher ein, ja, ein Downer, wie man so schön sagt, auf Twitter.
Ja, definitiv.
So, ich möchte Downer. Nicht, dass es dir schlecht geht, Anna. Ich finde dich richtig cool, ich finde dich super inspirierend und ich denke mir immer so, ich möchte nicht, dass es Anna schlecht geht einfach. Ich will das nicht. Aber was kann ich denn schon machen?
Ich will auch nicht, dass es mir schlecht geht. Ja, die Sache ist, ich weiß ja auch nicht, was ich machen soll. Also jetzt nicht nur ich, auch auf andere bezogen. Ne? Ich habe ja keine Ahnung, was ich machen soll, weil ich habe so ungefähr alles probiert, aber ich bin noch nicht bereit. Also deswegen bewundere ich deine Entscheidung einfach zu sagen, okay, weißt du was, ich gucke jetzt einfach nicht mehr, weißt du? Mhm. Und ich könnte das nicht. Also ich habe es mal probiert und ich bin quasi noch nicht an dem Level der Verzweiflung angelangt. Ich war kurz, also ich bin sehr lange wütend. Und wenn ich genug wütend war, dann werde ich empathielos, weißt du? Dann ist es mir einfach scheißegal. Und ich war letzte Woche irgendwann an einem Punkt, wo es mir einfach scheißegal war.
Ja.
Und ich keine Ahnung, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so levelmäßig, weißt du? Also, dass ich mal nach oben auf das Level steige und dann beruhige ich mich in Anführungszeichen so ein bisschen und dann habe ich wieder so ein bisschen Potenzial, wütend zu werden, weißt du?
Ja.
Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Und in einer gewissen Weise, manchmal finde ich negative Nachrichten, dass die einen sehr anspornen können, beziehungsweise irgendwelche Sachen, die negativ gesagt werden oder so, oder Diskussionen, wo es auch mal ein bisschen härter zugeht. Da finde ich manchmal, dass das auch anspornen kann, dazu irgendwie entweder besser zu werden oder was dagegen zu setzen. Mhm. Aber das, was gerade ist, ich kann nichts dagegen setzen. Selbst wenn ich was dagegen setze, bringt es nichts, weil mir ja niemand von Bedeutung in irgendeiner Weise zuhört und das macht, was ich gerne hätte.
Ja.
Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig und ich bin halt auch noch nicht gewillt, das, was du vorhin mal erwähnt hast, das als neue Normalität zu bezeichnen.
Mhm.
Also, dass es halt so bleibt.
Das weißt wird du, nicht so bleiben.
Nein, das wird auch nicht so bleiben. Irgendwann ist es wieder weg, aber dieses Irgendwann verschiebt sich halt sehr krass. Und ich weiß noch ganz genau, also ich habe irgendwie mein Pandemie-Erleben besteht so aus Momenten, die immer wieder in meinem Kopf aufblitzen. Und ich weiß jetzt ganz genau, dass ich gegen Ende letzten Sommers, als ich meine Bachelorarbeit fast fertig hatte, irgendwann mal in meinem Auto saß, weil ich irgendwo hingefahren bin und so dachte, wenn die Pandemie nächsten Sommer nicht vorbei ist, ey, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll.
Mm.
Und jetzt bin ich da und weiß, nein, die wird nicht nächsten Sommer, also am Ende des Sommers höchstwahrscheinlich nicht vorbei sein. Vielleicht sind wir dann, ne, mit dem Impfen weiter und so fort, aber sie wird nicht vorbei sein.
Ja.
Und ich weiß nicht, also das, ich bin immer sehr vorsichtig zu sagen, wann es vorbei ist. Mir ist bewusst, es wird vorbei sein.
Mm.
I hope. Weil ich weiß halt, ich kenne halt auch viele, die dann gesagt haben, okay, es ist, also die dann halt unterbewusst akzeptiert haben, das ist jetzt das, was der Stand ist und der geht so schnell auch nicht mehr weg. Und das hat auch unfassbar viel mit Mental Health und Depressionen und so weiter zu tun. Also wenn Leute, ich weigere mich halt, das zu akzeptieren, weil ich genau weiß, wenn ich es akzeptiere, dann weiß ich nicht mehr, wie ich da rauskommen soll, weißt du?
Ja.
Also bei meinen Freunden auch. Ich habe gesehen, dass die so sich hier so Sachen rein spiralt haben. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber ne, so Death Spiral nach dem Motto, okay, das wird nicht besser und ich sehe keinen Ausweg und wenn das immer so bleibt, holy fuck und so weiter, ne? Und ich glaube, deswegen halte ich noch an diesem Fest so, dass ich mich nicht darauf einlassen will, dass das jetzt normal ist und normal bleibt.
Darf ich dir in einer Sache widersprechen?
Ja, gerne.
Obwohl du sehr vieles Richtiges gesagt hast, also eigentlich alles. Du hast gesagt, du hast dem nichts entgegenzusetzen. Ich möchte dir widersprechen, ganz entschieden. Weil die Sache, was du und ich gemeinsam haben, sind ja, wir unterhalten Menschen, hoffentlich. Ich meine, Leute, die sich jetzt 50 Minuten diesen Podcast anhören, hi, wir unterhalten euch gerade, hoffe ich.
Hallo.
Oder ihr macht ein Trinkspiel jetzt mal, wenn ich sage. Ich weiß nicht, worum ihr das
oder
hört.
Oder ich,
aber,
wir können das Air-Spiel machen.
Aber nichtsdestotrotz unterhältst du ja Menschen mit der Pandemie. Und das ist das, was mir die Pandemie wirklich gebracht hat, dass ich den Wert von Unterhaltung im Allgemeinen, sei es jetzt Bücher, Podcasts, Rezensionen oder nur ein Tweet, so viel mehr zu schätzen gelernt habe und dass ich auch das Gefühl habe, dass das nicht nur mir so ging, sondern dass das eine richtige Bewegung ist, dass Kunst jetzt mehr anerkannt wird, dass Unterhaltung vor allem mehr anerkannt wird. So.
Ja.
Diese ganze Diskussion, die wir vor 2 Jahren noch geführt haben, so, was ist echte Literatur? Und
Literatur?
Darf Fantastik dies, das, jenes, Ananas, weißt du? Und ich denke mir jetzt mittlerweile so, niemand würde sich jetzt noch hinstellen und sagen, hoffe ich, ein paar Idioten wahrscheinlich schon, der war meint, und sich hinstellen und sagen, hier, dass dieser Roman unterhält mich und deswegen ist er nicht literarisch wertvoll, weil was ist denn aktuell wertvoller für die Menschheit als Unterhaltung und schöne Momente zu schenken?
Finde ich halt auch so krass, weil wir am Anfang ja noch diese Diskussion hatten, dass ja Künstler nicht unterstützt werden. Zumindest habe ich das nicht gesehen, dass irgendeiner Weise staatliche Unterstützung für Künstler gibt.
Nee.
Und da waren alle so, sucht euch doch richtige Jobs. Und ich so, Dude, versuch eine Woche im Lockdown ohne Filme, ohne Bücher, ohne Serien, ohne Streams oder Musik oder YouTube-Videos auszukommen. Es geht nicht.
Nee.
Also vielleicht eine Woche noch und ab der 2. Woche bist du einfach völlig fertig.
Ja.
Weißt du, weil das ist ja gerade das Einzige, wie wir mit der Außenwelt kommunizieren quasi.
Und wie wir andere oder, Perspektiven sehen.
Genau, oder Videospiele habe ich jetzt vergessen. Natürlich auch noch Videospiele oder so, ne? Aber mein Konsum von so bestimmten Streamern oder bestimmten Leuten auf YouTube ist so exponentiell gestiegen, weil ich die ganze Zeit eigentlich immer was im Hintergrund laufen habe. Weil ich mich ja mit niemandem unterhalten kann. Und das ist so mein Ersatz für mich mit Leuten unterhalten, was ein bisschen sad ist.
Aber gar
was soll
nicht.
Ich denn sonst machen?
Das ist überhaupt nicht. Machen? Schau mal, Unterhaltung mit Menschen ist ja genau das. Man lernt neue Perspektiven auf die Welt kennen. Und manche Perspektiven sind angenehm, andere sind nicht so angenehm. Auch die nicht so angenehmen Perspektiven können einen persönlich voranbringen, können einen in deinem eigene Meinung festigen, können manchmal auch einfach nur scheiße sein, machen wir uns nichts vor, aber um die geht's jetzt nicht. Und auch Streaming, YouTube, Podcasts, die bieten das alles und die kompensieren gerade das, was wir im Dialog nicht schaffen. Was mir aufgefallen ist, was mir sehr viel fehlt, sind eben diese Zufallsbegegnungen. Und durch deinen Podcast zum Beispiel schaffst du diese Zufallsbegegnungen, ne? Jetzt werden Leute diesen, jetzt werden Leute diesen Podcast hören, die haben noch nie meinen Namen gehört. Und das, für die bin ich gerade eine Zufallsbegegnung. Oh, stop it, you. Continue.
But stop it, but continue, please.
So, ne? Also.
Ja.
Es werden Leute, für die bin ich jetzt gerade eine Zufallsbegegnung. Und vielleicht denken sie sich, ach, die Liza, die sagt irgendwie schlaue Sachen, der ihr Buch kaufe ich mal, das befürworte ich. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sich denken, Alter, nee, die geht gar nicht. Aber auch das ist okay, weil in dem Moment haben sie nochmal eine neue Perspektive auf die Welt mitgenommen und die kann man scheiße finden. So.
Ja.
Es gibt genug Antagonisten, wo ich mir denke, Alter, Thanos, ne? Deine Perspektive ist echt weird, aber ich finde sie super spannend und interessant. Lass mal drüber reden. So, nicht, weil ich sie unterstütze, aber es ist eine interessante Sicht auf die Welt.
Definitiv. Da fällt mir nämlich ein, dass ich auch während des Lockdowns habe ich mir viel mehr so Politik-Streamer reingezogen und so, weil ich das irgendwie mega interessant fand. Also auch wegen der Wahl. Bis im November, ne? Aber, und da gibt es einfach Leute, die so sagen so, ja, du kennst ja Thanos, ne? Und was Thanos da macht, ist Utilitarismus. Also, weißt du, was das ist?
Mhm.
Ja, also für alle, die es wahrscheinlich, die es vielleicht nicht
Entschuldigung, wissen, nein, weiß ich nicht.
Okay, gut. Nein, ist jetzt nicht schlimm. Aber Utilitarismus ist quasi, wenn man ethisch danach beurteilt, dass es mehr Glück bringt, als es Schmerz bringt und dass es für mehr Menschen Also das ist das, was für mehr Menschen besser ist oder denen mehr Glück bringt, das sollte man machen. Und Thanos handelt halt utilitaristisch, indem er sagt, ja, okay, wir sind zu viele und deswegen müssen wir das jetzt halbieren, damit wir gut davon leben können und nicht aussterben oder irgendwie sowas. Ne? Das war ja seine Begründung.
Mhm.
Und dann war einfach so ein rechter Streamer so, ja, Moment, Thanos ist der Böse, also ist Utilitarismus an sich böse. Und ich war so, oh mein Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann hat er wirklich in so einer Debatte, ne, politische Debatte mit so einem von CNN oder so, gesagt, ja, ist das doch schon mal aufgefallen? Thanos ist der Böse, also ist Utilitarismus auch böse. Dementsprechend sind die Demokraten böse. Und ich stand da so, das ist nicht, wie man mit so einem, Villain umgehen sollte, also mit so einem Antagonisten. Ich finde eher, man sollte darüber diskutieren, wo dann seine Logik flawed ist.
Erinnerst du dich, als ich gerade gesagt habe, es gibt Meinungen, an denen kann man sich reiben und die bringen einen weiter und festigen und dann gibt es die Meinungen, die einfach nur scheiße sind?
Ja, das sind die, ja. Das sind einfach
scheiß Meinung.
Wo schon Leute, die keine Ahnung haben, so auf den ersten Blick sich denken, Moment, was ist, was? Nein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, aber solche Zufallsbegegnungen, in Anführungszeichen, hatte ich auch im Netz. Und da sage ich dann immer so ganz schnell, nope, tschüssi, dich brauche ich nicht.
Aber es ist trotzdem sehr wertvoll. Also,
ja, definitiv.
Ich finde es generell immer wertvoll, mir sehr viele unterschiedliche Meinungen anzuhören. Ich meine, es gibt eine Grenze, die ziehe ich auch für mich sehr klar. Und mit diesen Leuten möchte ich dann auch nicht mehr reden, weil da ist einfach Hopfen und Malz verloren, wie man in Bayern so schön sagt. Und da denke ich mir auch so, geh einfach, bitte geh einfach.
Tschüss.
Aber nichtsdestotrotz bin ich eher für eine Meinungsvielfalt dort, wo sie andere Menschen nicht verletzt, um die Grenze mal klar zu ziehen. So.
Klar, das ist ja auch die Sache. Meinungsfreiheit hört da auf, wo du die Rechte und wo du die Rechte anderer verletzt. Und ja, also nicht die Gefühle, dass nee, dann macht man sich sehr, dann driftet die Diskussion ab, weil dann kann halt jeder sagen, ja, ich fühle mich jetzt, also dann könnten auch Rechte sagen, so, ich fühle mich jetzt angegriffen dadurch, dass Leute wollen, dass Schwarze nicht mehr diskriminiert werden.
Und ich meine, basically sagen sie das.
Ja, basically schon, aber ja, also genau, Meinungsfreiheit hört da auf, wo die Rechte anderer verletzt werden. Und das sollten viele sich mal zu Herzen nehmen, aber viele machen es nicht. Und naja.
Wissen wir schon wieder hierher bekommen.
Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt hierher gekommen sind.
Ich finde gut, wenn man mit mir redet, kommt man immer zu Feminismus und Kapitalismuskritik. Das ist ein Phänomen.
Naja, also ich meine, Corona ist auch sehr reif für Feminismus und Kapitalismuskritik. Aber okay, komplett anderes Thema. Ich habe mir nämlich noch hier aufgeschrieben und darüber haben wir noch gar nicht so geredet. Hast du irgendwelche so Filme, Serien oder so, die du gut fandest, auch jetzt in der jetzigen Zeit und du, wo du nicht irgendwie cringen musstest oder dir dachtest so, was ist denn hier los? Was soll das?
Nein.
Oder Videospiele? Gar nichts?
Nee.
Krass.
Nee, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, aber ich habe bei mir selbst beobachtet, dass die Serien, die ich geschaut habe, die für mich heilsam waren, für die Seele, vor allem Serien, Filme waren, die ich aus einer Zeit vor der Pandemie kannte. Ich habe sehr viel Avatar geschaut, ich habe alle Marvel-Filme nochmal durchgeschaut, ich habe sehr viel Gilmore Girls geschaut, ich habe Sex and the City geschaut, ich habe all die Dinge geschaut aus einer Welt, also die ich halt kannte, als die Welt noch in Ordnung war. Und das waren für mich dann so Fluchtmomente. Ich glaube, es gab keine Zeit in meinem Leben, keine Trennung. Das muss man jetzt auch mal so klar sagen. Wenn ich Trennungen habe, bin ich auch so. Dann muss ich auch immer irgendwelche Liebeskitsch-Filme mit super sexistischen Männer-Frauen-Bildern aus den 90ern schauen.
Schlimm, ne?
Das ist schlimm. Es ist schlimm. Ich weiß, dass es nicht gut ist für mich und für mein Weltbild, aber ich brauche das dann. Okay, ich brauche dann die Cinderella-Story, damit ich mich besser fühle. Es ist, muss ich ja mit einem Therapeuten drüber reden. Aber auf jeden Fall ging mir das in der Pandemie genauso. Ich musste mir dann Filme aus den 90ern anschauen. Keine Ahnung, habe Pitch Perfect zum Beispiel rauf und runter geschaut. Sehr heilsamer Film, Pitch Perfect. Schaut ihn euch an.
Ja, Pitch Perfect ist super. Pitch Perfect ist ganz toll.
Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, da kam jetzt irgendwie im letzten Jahr kam diese Serie, dieser Film raus. Und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Und das liegt nicht an den Dingen, die erschienen sind, weil wahrscheinlich waren die sehr gut. Aber mir ging es nicht gut und dementsprechend konnten die mich nicht retten. Aber Dinge, die ich kannte, mit denen ich schon sehr positive Sachen verknüpft habe, die konnten mich retten. Ich glaube.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe viele Kinderfilme wieder geguckt.
Ja,
also
total.
So König der Löwen und also so ganz viel Disney rauf und runter. Ich habe Vaiana nochmal geschaut und Küss den Frosch heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
Oh,
also,
ja.
Ne? Und solche Sachen. Und da habe ich mich einfach total wholesome
doch,
gefühlt.
Doch, es gibt einen Film, der mich richtig glücklich gemacht hat, weil wir gerade Disney sagen, und zwar von Pixar, Soul.
Soul war toll.
Ja. Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen?
Soul, stimmt, du hast völlig recht.
Soul ist mein Pandemiefilm. Das ist einfach so ein schöner, absolut, heilsamer Film. Oh, habe ich den geliebt.
Ja, die Sache ist, ich könnte, also in 2019, ne, habe ich noch am Ende des Jahres mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, oh, wann waren wir im Kino, was haben wir alles gesehen, was fanden wir am besten, bla bla. Ich kann den 2020, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Kinos halt den Großteil zu waren, aber ich kann dir in 2020 keinen Film sagen, der für mich komplett herausgestochen hat, außer halt Soul, aber ich glaube, der wurde ja auch im Neujahr oder so veröffentlicht, ne?
Mhm.
Oder an Weihnachten. Und es ist wirklich nur Soul. Und das war's. Also es liegt ja auch daran, dass viele Filme gar nicht so richtig on demand hier released wurden, sondern irgendwie nur in den USA und so weiter, bla bla. Und ich würde auch gerne Sachen gucken, die nicht raus sind. Aber ich bin da auch nicht mehr so hinterher. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich bin da so, I don't care. Es ist mir sogar fast egal, welche Filme alle rausgekommen sind. Und noch letztes Jahr hätte ich dir gesagt, boah, ich will unbedingt Wonder Woman 1984 gucken.
Mhm.
Und mittlerweile bin ich so, I don't fucking care.
Ach.
Und ich war so hyped auf die neue Marvel-Reihe, ne? Die wollten ja jetzt mit dem Cycle 4 anfangen.
Mhm.
I don't care anymore. Also wirklich nicht. Also, ja, vielleicht, wenn es wiederkommt, weißt du, dann,
ja,
also die haben das ja jetzt alles nach hinten geschoben. Vielleicht habe ich dann wieder so ein neues Fandom dafür, aber ich war Riesenfan und das ist alles einfach irgendwie so verpufft, weil ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung warum. Und es sind auch so, ich gucke unfassbar gern schwierige Filme und ich habe im letzten Herbst mit meinem Freund so einen Film geguckt mit Jennifer Lawrence, wo es quasi darum geht, die Bibel nachzuerzählen, aber quasi nur so Gott und Mutter Erde als zwei Personen, weißt du? Und der Film macht überhaupt keinen Sinn, wenn du dieses Framework vorher nicht wusstest und ich wusste das nicht. Und dann kommen halt so eine Familie rein, die sollen Kain und Abel darstellen.
Okay.
Und halt, ne, die und Adam und Eva. Und die kommen da einfach rein, besetzen das Haus und gehen irgendwann wieder.
Ja.
Und das war so seltsam und irgendwann sind einem so Bibelparallelen aufgefallen, aber an sich hatte der Film halt keine vernünftige Story und ich war nachhaltig verstört von diesem Film, eine Woche oder so. Und seitdem gucke ich halt fast keine so schwierigen Filme mehr, obwohl ich die eigentlich liebe. Ich liebe es, ins Kino zu gehen und wirklich drüber nachdenken zu müssen, was ich da gerade gucke und was ich da sehe.
Mhm.
Und oder auch nur zu Hause, ne? Also jetzt, also auch nur zu Hause, aber es ist einfach...
Black Swan habe ich neulich wieder mal gesehen. Also ich habe wirklich sehr viele Sachen einfach nochmal angeschaut.
Mm.
Dinge, ich habe gerade nochmal meine Watchlist gesucht, die ich gut fand, die ich im letzten Jahr gesehen habe, die aber auch schon älter produziert sind, war The Marvelous Mrs. Maisel.
Ah, ja, gerne. Das habe ich schon mal gehört.
Und The Bold Type.
Das habe ich schon so oft empfohlen worden, ja.
Ja, das fand ich auch richtig gut. Ansonsten habe ich alles auf Netflix für mich entdeckt, was aus dem koreanischen Raum kommt.
Das haben mir so viele Leute erzählt und ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, auch wegen Zeit und so, aber so viele Leute sagen, dass sie jetzt ganz viele koreanische Serien gucken, weil die auch irgendwie ewig lang sind.
Ja, koreanische Serien haben mich deshalb gepackt, weil sie sich einerseits sehr stark an traditionellen Hollywood Storytelling entlanghangeln, aber in so super unerwarteten Momenten komplett damit brechen. Und ich habe noch nicht verstanden. Die Sache ist, ich kenne mich mit asiatischem Storytelling generell nicht gut aus.
Mhm.
Ich habe in der Pandemie versucht, ein paar Facharbeiten darüber zu finden. Ich bin nicht fündig geworden. Falls ihr irgendetwas habt, bitte gebt es her, weil es gibt sehr viele Schreibratgeber aus dem amerikanischen Raum, wo ich auch so bin, okay, das funktioniert im deutschsprachigen Bereich
nicht so,
aus den und den Gründen. Aber beim asiatischen Raum bin ich halt, gut, im Manga-Bereich kenne ich mich so ein bisschen aus, ne? So, deswegen japanische Serien, das ist auch nicht mehr so unerwartet für mich. Aber koreanisch, Alter, leck mich fett. Die schaffen es immer wieder, mich zu überraschen, irgendwie was Neues reinzubringen. Und ich bin so, okay, wie macht ihr das? Wie?
Hm.
Ich, das fasziniert mich einfach, dass das so ein komplettes Storytelling-Konzept ist, das ich noch nicht durchstiegen habe. Aber ich will dahinter kommen.
Mir ist ich bin auch noch mal meine Watchlist gerade durchgegangen. Und ich schreibe nicht alles auf. Aber eine Sache, die mich unfassbar umgehauen hat, ist Bridgerton. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast. Wahrscheinlich nee. Nicht. Aber ich weiß nicht, warum. Es ist so Klischee.
Ja.
Es macht nichts anderes, als Klischee zu sein, dabei hübsch auszusehen und coole Charaktere zu haben.
Mhm.
Und ist farbenblind, also so farbenblindes Casting haben die gemacht.
Mhm.
Aber es gibt trotzdem keine asiatischen Charaktere. Also es hat ein paar Problemchen, sagen wir es mal so. Und es kommt auch eine Szene vor, die definitiv als Vergewaltigung angesehen werden kann.
Mhm.
Aber halt von einer Frau.
Okay.
Und ich habe jetzt im Nachhinein das Buch gelesen und bin so furious, dass sie die drin gelassen haben. Einfach aus dem einfachen Grund, dass sie nicht nötig ist.
Oh je.
Und dass sie nicht so plotrelevant ist, wie die Serie das hingestellt hat. Das hätte man auch locker flockig anders lösen können.
Oh Gott.
Aber
ja.
Die Serie, und ich bin mittlerweile so, früher hätte ich einfach gesagt, nee, das gucke ich nicht, was ist das für eine Scheiße, bla. Und mittlerweile bin ich so, ich habe das alles acknowledged, ich weiß, dass es diese Probleme hat und ich bin auch der Meinung, dass man es hätte anders machen können und so weiter und ich kann das alles ausdiskutieren, aber ich finde sie trotzdem unfassbar toll. Gerade in den anderen Momenten. In den Momenten, wo das war, konnte ich es fast nicht schauen, aber in den anderen Momenten liebe ich diese Serie, weil die kam ja an Weihnachten also um Neujahr rum.
Mhm.
Und da konnte ich mir einfach jeden Tag 2, 3 Folgen angucken, war in 3 Tagen damit durch, aber es war so, so schön und ich war einfach in so einer komplett anderen Welt und
ja, das ist genau das, was ich meine, ne? Wenn man sich irgendwie Sachen anschaut, wo man sich denkt, okay, Sex in the City ist jetzt wirklich, wenn man das sich heute anschaut, wow, hat diese Serie Probleme, meine Freunde. Aber es gibt mir dieses Gefühl zurück von vor Corona, schlicht und ergreifend, dieses Vor-Corona-Gefühl.
Ja.
Ja, und das ist das, was ich in Serien und Filmen gesucht habe. In Büchern gar nicht mal so sehr. Ich habe sehr wenig gelesen. Was eben auch daran liegt, dass ich nicht lesen kann, während ich schreibe. Und ansonsten habe ich viel lektoriert. Und dann liest man irgendwie auch nicht mal irgendwie abends zur Entspannung noch mal ein bisschen, wenn man den ganzen Tag einen Text durchgearbeitet hat.
Ja, wenn das dein Job ist, dann...
Ja.
Ich setze mich ja auch nicht am Abend noch mal hin und programmiere noch mal in meiner eigenen Freizeit.
Nicht?
Also ich kenne Leute, die das machen und bei denen denke ich mir so, wie kannst du dich jeden Tag, den ganzen Tag mit nur einem Thema befassen? Das geht doch gar nicht. Aber ich nicht, nein.
Ja, ich kann das eben auch nicht. Deswegen habe ich super wenig gelesen und kann da in dem Bereich sehr wenig dazu beitragen, weil auch meine Aufträge konnte ich mir jetzt nicht so gut, manche habe ich mir rausgesucht, ne? Also schon. Aber ich kriege halt einen Auftrag angeboten und dann denke ich mir, ja oder nein.
Ja, nein.
Ja oder nein. Ja.
Oh, ich hab überhaupt, also das ist echt neu für mich. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich gelesen habe. Ich gehe das gerade durch und vieles davon denke ich mir so, ach, ist ja was Neues, ey. Puh, krass. Also es ist total seltsam für mich, dass ich teilweise einfach Sachen gelesen habe, von denen ich weiß, dass ich sie gelesen habe, aber ich habe keine Erinnerung mehr dran, so, dass ich sie gelesen habe im letzten Jahr. Also es ist so, wenn ich daran denke, was für Filme und so mich geprägt haben, was für Bücher letztes Jahr, ist einfach blank.
Ja.
Also ist so, ne, ich habe auch immer noch das Gefühl, es wäre immer noch letztes Jahr März, nicht dieses Jahr März.
Und, ich verstehe das sehr gut.
Ja, it's so weird. Okay, ich glaube, wir haben das Thema ein bisschen zerredet.
Gar nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir kamen voll gut durch.
Alles klar. Okay, ich habe noch ein paar Diskussionsthemen aufgeschrieben.
Mhm.
Das finde ich noch interessant. Dann können wir einfach eine komplette Corona-Folge machen.
Yay, Corona-Folge!
Woo, woo, woo. Ja, am Ende, was mich eigentlich auch dazu gebracht hat, diese Podcast-Folge machen zu wollen, ist, dass ich immer wieder mitkriege, dass halt Bücher um oder mit Corona veröffentlicht werden. Das hatten wir ja gerade einmal kurz, ne?
Mhm.
Und ich finde das ein bisschen weird, weil ich habe auch so einen Thread gelesen, dass zum Beispiel bei der spanischen Grippe, die war ja quasi vor genau 100 Jahren, dass die in den goldenen 20ern, die ja immer als goldene 20er bezeichnet werden, ne, dass die da quasi überhaupt nicht drüber geredet haben. Also du findest fast keine Referenzen in Popkultur oder in Büchern oder sonst wo.
Mhm.
An die spanische Grippe. Und das ist so, dass die Gesellschaft sich quasi selber so eine Karenzzeit gelassen hat, weißt du? Um quasi damit klarzukommen und hinterher wieder drauf zu referieren, so nach dem Motto, man braucht eine Ausruhperiode. Und ich habe das Gefühl, wir haben die einfach übersprungen. Wir sind noch mitten im traumatischen Erlebnis und Leute versuchen jetzt schon, ja, Kunst zu machen, die sich damit befasst oder die das versucht zu analysieren, obwohl es doch gar nicht vorbei ist. Und ich finde das sehr seltsam. Ich weiß nicht, hast du dazu eine Meinung oder findest du auch, dass man sich da irgendwie Zeit lassen sollte, wenn das vorbei ist oder so?
Ich finde das überhaupt nicht seltsam tatsächlich, weil die Sache ist, unsere Welt ist so unfassbar schnelllebig geworden.
Ja, das stimmt.
Und wir lassen uns in sehr vielen Bereichen nicht mehr die Zeit, über schlimme Dinge hinwegzukommen. Wir sind generell, hey, ich bin schon wieder bei Kapitalismuskritik, wow. Wir sind generell sehr darauf geeicht, alles perfekt zu machen, irgendwie so, ne? Irgendwie, ich habe jetzt irgendwie auch kein, ich war ja kein besseres Vorbild, indem ich hier sage, ich ignoriere das einfach alles und bin hier super Zen. Aber nichtsdestotrotz schlägt sich das natürlich auch auf die Kunst nieder. Und es wundert mich nicht, dass Leute versuchen, schnellstmöglich über Corona hinwegzukommen, indem sie das eben verarbeiten. Ich persönlich würde es nicht lesen wollen, schlicht und
Ich
ergreifend.
auch
Ich
nicht.
bin nicht bereit. Ich
Das meine ich
bin
nämlich,
nicht
dieses
bereit.
Ich bin nicht bereit. Ich habe das Gefühl, dass der Großteil, ich möchte nicht sagen der Deutschen, weil es klingt immer so kacke, aber der Großteil der Leute, die solche Bücher lesen würden, an sich einfach nicht bereit dafür sind, weißt du? Also gerade solche Sachen. Also es kommen jetzt, ich habe so ein paar Sachen recherchiert. Es gibt ein paar Leute, ein paar SchriftstellerInnen, die Tagebücher, also so literarische Tagebücher veröffentlichen. Oder Tagebücher von Leuten, die nicht sie selbst sind, aber quasi die so ihre Meinung repräsentieren sollen, weißt du? Wo sie dann eine fiktionale Figur erschaffen, die ein Tagebuch oder Briefe oder sowas schreibt und die dann halt quasi als Sprachrohr dient für die Gefühle, die die Person hatte, während sie es geschrieben hat. Und ich finde das einen spannenden Ansatz. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, es ist alles A, zu der Zeit, wo es gepublished wird, schon wieder total irrelevant. Und B, ist es so, die Leute haben einfach keinen Bock, sich während das Ding noch läuft, mit der Vergangenheit des Dings zu befassen.
Es
Weißt
gibt
du?
ja auch noch keine Vergangenheit.
Naja, doch, du kannst ja sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch über den ersten Lockdown beispielsweise. Weißt
Aber können wir das, kann man das so gut trennen, den ersten
Ja, eben,
Lockdown?
das finde ich halt auch nicht. Und ich finde, dass du es halt, ich finde, dass man es erst vernünftig sagen kann, wenn es so halbwegs vorbei ist. Ich sage halbwegs, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht einfach so einen Tag geben wird, an dem es einfach puff vorbei ist, weißt du? Aber ich finde, man müsste da eher mit Rückblick schreiben. Und ich bin natürlich niemand, der sagen will, Leute, ihr dürft das nicht schreiben, bla bla, aber ich finde es seltsam. Ich finde es ganz seltsam, dass Leute die Kraft haben, sowas zu schreiben. Und glauben, dass es offensichtlich auch Leute kaufen. Also.
Es kommt halt drauf an, wie es gemacht ist. Ne?
Ja.
Es gibt bestimmt viele Geschichten, die dann eben Kraft geben auf verschiedene Art und Weisen. Dass man irgendwie sagt, okay, ich lese jetzt aus der Sicht eines Menschen, der mit der Pandemie gut umgehen kann, beispielsweise, oder besser umgehen kann als ich. Und versuche da irgendwie zu connecten und herauszufinden, wie das funktioniert und wie ich das vielleicht für mich adaptieren könnte. Das
Ja,
kann ich mir
stimmt.
vorstellen, dass es den Reiz ausmacht oder auch dieses sich nicht alleine fühlen,
Ja,
solche
das stimmt
Geschichten zu
natürlich, ja.
lesen und vor allem auch, um sie zu schreiben. Das sind ja zwei Perspektiven. Ne? Die Frage ist, wer schreibt das, wer liest das? Ist ja nichts anderes als sich auskotzen, wenn ich sowas schreibe.
Im Prinzip, ja. Also es gibt so ein Buch von Thea Dorn, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Das wurde bei 54 Books, ich zitiere jede Folge 54 Books, aber die machen einfach richtig coole Sachen. So ein bisschen halt analysiert, dass es so klingt. Also das war eine fiktionale Figur, die ihre Mutter an Corona verloren hat und dann Briefe an jemanden schreibt. Und diese fiktionale Figur, meinten die, hätte richtig, richtig großes Potenzial gehabt. Also die Wut und den Schmerz und die Aussichtslosigkeit vieler Menschen einzufangen. Und was sie stattdessen gemacht hat, ist sie quasi einfach nur als Sprachrohr dazu zu benutzen, was sie an der herrschenden Politik oder an der herrschenden Meinung irgendwie falsch findet. Und dann mehr darauf zu fokussieren, nach dem Motto, oh mein Gott, ich kann nicht mehr auf Partys gehen. Und ja, das finde ich dann irgendwie seltsam. Das ist ein verschenktes Potenzial. Deswegen finde ich, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr, wie heißt es, Abstand zu der Situation, dann ein viel besseres Buch drüber schreiben könnte, weil man dann halt sich selbst und seine vorhergehenden Emotionen oder Emotionen anderer die vielleicht sehr hart von Corona getroffen wurden, besser umsetzen kann oder besser. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist dann einfach wirklich eine sehr, sehr individuelle Sache. Mhm. Und wenn man sich dann fragt, so sollte ich sowas schreiben? Ist auch die Frage, warum schreibe ich? In meinem
genau,
Fall
für
jetzt,
wen, ne?
um gelesen zu werden, gibt es viele Leute. Also blöd gesagt, könnte ich mit einem Corona ein Buch einen Bestseller schreiben? So. Und wenn das mein Anspruch wäre, würde ich keine
dann
Fantastik
bestimmt
schreiben. Aber das ist halt die Frage, die man sich stellt. Und dann ist, wie müsste das aussehen? Und das ist halt einfach so ein krass komplexes Thema, auch mit, wie gesagt, möchte man irgendwie etwas lesen, wo sich jemand auskotzt? Möchte man jemanden lesen, der einen inspiriert? Auch das sind ja super unterschiedliche Angänge, generell ein Buch zu lesen. So, wenn ich jetzt jemanden lesen möchte, der irgendwie sich einfach nur auskotzt und sagt, was in der Politik gerade scheiße ist, und ich lese dieses Buch und fühle mich in meiner Meinung bestätigt, ist ein valides Ding, ne?
Kann man machen. Kann man auch machen, ja.
Wenn ich aber ein Buch lesen möchte, das mich in meiner Meinung nicht bestätigt, das vielleicht mir ein bisschen was beibringt, weiß ich nicht. Also es gibt einfach so viele Anwendebeispiele fürs Lesen, was ich von einem Buch erwarte, dass ich gar nicht so pauschal sagen würde, Corona-Bücher, meh. Die Sache ist, für mich gibt es aktuell, wäre zum Beispiel ein Buch, in dem ich darüber lese, wie jemand mit der Pandemie sehr gut klarkommt. Das wäre etwas, was ich aktuell lesen würde, weil ich mir denke, das ist das, was ich aktuell brauche. Es gibt aber auch Tage, da möchte ich einfach nur auf Twitter lesen, dass es anderen Leuten genauso scheiße geht wie mir. Das klingt jetzt bescheuert, aber es gibt diese Momente.
Das bringt mich darauf, dass Matt Haig, kennst du den?
Ach, natürlich, großartig. Okay.
Matt Haig hat heute sein neues Buch angekündigt. Es heißt The Comfort Book. Und es geht quasi im Prinzip nur um Sachen, die ihm geholfen haben, ja, sich, ne, Komfort zu haben. Also sich gut zu fühlen oder in irgendeiner Weise. Und das ist quasi einfach nur eine Auflistung und eine kurze Beschreibung von Sachen, die ihm geholfen haben. Jetzt nicht unbedingt pandemiebezogen, sondern ja auch auf seine Depression und Angststörung und so. Aber ich habe das gesehen und war so, das brauche ich.
Ja.
Auch wenn es erst in ein paar Monaten rauskommt, aber das ist so, das sind so Sachen, die gut sind. Und ich habe das Gefühl, dass auch in den letzten Monaten bei vielen Leuten dieses Comforting und einfach nicht so aufrüttelnd und so weiter total im Vordergrund stand.
Mhm.
Was wir auch gerade hatten mit dem Guilty Pleasures.
Ja.
Dass Guilty Pleasures jetzt nicht mehr so wirklich als Guilty Pleasures angesehen werden, sondern als, wenn es dir hilft, meine Güte, mach's.
Ja.
Ja, ich glaube, dieses Buch kann ich empfehlen, ohne es vorher gelesen zu haben, weil Hilke einfach großartig ist.
Das stimmt, der ist sehr, sehr großartig. Aber dann ist halt auch die Frage, nochmal um kurz, weil mir gerade was aufgefallen ist, so, macht es einen Unterschied, ob ich Tweets lese, in denen sich jemand auskotzt, oder ob ich ein Buch lese, in dem sich jemand auskotzt?
Ich glaube schon.
Ja, ich glaube nämlich auch.
Also, weil, da kenne ich ja die Person persönlich, ne? Und, ich kenne Matt Haig auch, aber nicht so. Aber
ich weiß es immer.
Ich habe ihn schon mal getroffen.
Man hat aber einen persönlicheren Bezug.
Ja, ich habe einen persönlicheren Bezug. Und es ist halt mehr so dieses, mein Fenster in die Welt, weißt du? Und wenn ich da Menschen sehe, die halt, denen es genauso schlecht geht, dann bin ich so, oh, okay, nicht nur mir geht's doof, auch anderen geht's doof. Und manchmal ist es halt auch so, dass es einem gut geht, wenn man sieht, dass es anderen auch noch schlechter geht, obwohl das halt doof ist. Also das sollte nicht so sein, aber das ist manchmal einfach so.
Ja.
Und das ist auch gut. Aber wenn ich halt ein ganzes Buch darüber lesen müsste, wie schlecht es jemandem im Lockdown beispielsweise gegangen ist, während es mir schlecht im Lockdown geht oder ne, während man depressiv ist im Lockdown oder so, ich glaube, das könnte ich dann noch nicht so richtig verdauen. Weißt du?
Ja.
Also das ist dann ja nochmal, also auf seltsame Weise irgendwie entfernter als ein Tweet, aber auch sehr viel näher dran, weil du ja quasi direkt im Kopf dieser Figur bist. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde, wenn jemand so ein Buch schreiben würde, was halt quasi ich als Person, als Figur, ne?
Ja.
So nach dem Motto, total wütend und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen depressiv und versucht produktiv zu sein, schafft es nicht, hasst sich selber, sowas. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde, sowas zu lesen, oder ob ich die Person dann einfach doof finden würde, selbst wenn sie genau meine Sachen beschreiben würde.
Ja, ist dann halt die Frage, würde dieses Buch dafür sorgen, dass es dir besser geht? Also wenn die Person es da raus schafft, gibt das Buch dir dann auch das Gefühl, dass du es auch schaffen kannst, quasi? Oder gibt es dir das Gefühl, eine noch größere Versagerin zu sein, weil du es nicht geschafft hast?
Ich weiß ja noch nicht, ob ich es schaffe, ne?
Ja.
Also ich habe ja immer so, ich habe ja immer gute Phasen. Heute ist ein guter Tag beispielsweise. Aber das, gerade weil nicht so viel passiert, sind diese Tage halt, naja, eher selten, würde ich sagen.
Ja.
Und ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe schon mehrere Bücher über Depressionen gelesen und ich weiß nicht, ob ich Depressionen habe. Ich bin nicht diagnostiziert oder sowas, aber ich finde mich schon in viel davon wieder. Und ich fand die immer, dass ich mich danach sehr seltsam gefühlt habe oder immer ein komisches Gefühl in der Magengegend hatte, weißt du? Und deswegen glaube ich, dass es mir jetzt gerade nicht helfen würde. Aber wenn ich was danach lesen würde, ne? Also
Ja.
nach Corona, ich glaube, dann würde ich mich sehr verstanden fühlen im Nachhinein. Es ist sehr seltsam, aber ja.
Ja, ich glaube halt, dass es tatsächlich auch viele Leute gibt, die das lesen würden und sich vielleicht auch denken würden, okay, ich meistere das besser als diese Person und sich dann so ein Überlegenheitsgefühl einstellt, aus dem sie was ziehen.
Das kann er ja.
Solche Romane gibt es ja auch, die quasi nur damit spielen, dass man sich die ganze Zeit denkt, ich bin schlauer als die Hauptperson. Also muss man ja ganz klar
Warum bist du so
sagen.
blöd? Ja,
Ja,
ist ja
Entschuldigung,
neben Klischee-Horrorfilm
jeder
so, ne? Also.
Horrorroman ever.
Ja.
Warum gehst du in diesen Keller? Warum gehst du da alleine rein? Was ist los mit dir? Warum bist du so dumm?
Genau das, genau das. Aber es gibt auch gute Horrorfilme, die das nicht machen, aber
Ja,
ja,
aber es macht schon
das.
den großen Reiz aus, weil man sich halt dadurch die ganze Zeit denkt, okay, mir kann das nicht passieren, weil ich wäre
Genau.
nicht so dumm. Und
Ja, aber
dadurch wiegt man sich ja ein bisschen in Sicherheit.
ich finde, wenn du einen richtig gruseligen Horrorfilm machen würdest, dann würdest du Protagonisten machen, also so richtig den, der die Zuschauer nicht nur so oberflächlich erschreckt, sondern so richtig in Mark und Bein geht, ne? So nach dem Motto, die handeln schon so, wie sie sollten. Weißt du, so nach dem Motto, geh nicht einfach raus, nur mit dem Handy bewaffnet und sonst nix und versuch
Ja.
den Mörder zu finden. Oder geh nicht einfach in den Keller, aus dem komische Geräusche kommen oder sonst was, ne? Und ich glaube, dass da richtig, also komplett off topic, aber ich glaube, da ist richtig Potenzial, solche Horrorfilme zu machen, wo die Protagonisten sich eigentlich schlau verhalten und trotzdem das Monster oder wer auch immer ein bisschen schlauer ist.
Ich muss dir widersprechen, leider, weil ich bin total bei dir. Also ich würde das
Ja.
feiern, aber ich habe zum Beispiel, kennst du den Film World War Z?
Ja, ich habe den Trailer gesehen, aber ich glaube, ich finde den
So.
scheiße.
Exakt. Dieser Film wurde halt super zerrissen. Dabei war das für mich einer der besten Zombie-Filme aller Zeiten, weil der Protagonist ein ehemaliger Elitesoldat, irgendwie sowas in die Richtung ist. Und dadurch ist es total logisch, weil er ist quasi so er wird so als super Elite-Soldatentyp eingeführt und dann ist total logisch, dass er diese Zombie-Apokalypse so gut durchsteht, weißt du? Jede Handlung ergibt voll viel Sinn. Wohingegen andere Zombie-Filme, wo ich mir immer denke, warum überlebt denn bitte jetzt diese Person? Warum?
Ja,
Wie? Wie? In welcher
sheer
Welt?
luck.
Ja,
Sheer
in
luck
welcher Welt?
and ja.
Trotzdem wurde World War Z von den Kritiken tatsächlich ziemlich zerrissen. Und ich glaube, es liegt daran, dass man da eben sich nicht überlegen gefühlt hat, sondern die ganze Zeit da dieser super smarte Typ mit ultra den Skills war und er hat trotzdem aufs Maul bekommen. Und danach fühlte man sich einfach nur schlecht, weil man sich dachte, wenn nicht mal der das hinbekommt, bin ich einfach nur am Arsch. Und ich glaube, bei Horrorfilmen würde es
Aber
mir
ich glaube,
genauso gehen.
ist World War Z ein Horrorfilm?
Er ist halt ein Zombie-Film.
Ja, gut. Ja, die Sache ist beispielsweise, dass ich bei vielen Horrorfilmen halt mental aussteige. Also ich habe einen Horrorfilm gesehen, der war super, weil es ging halt um so ein Monster, das dich verfolgt, egal was du tust, ne? It Follows heißt der. Und das Monster sieht halt menschlich aus und hat halt verschiedene Formen, denen du vertraust und so und darfst es halt nicht berühren, bla bla. Und die sind halt den ganzen Film lang total schlau und so weiter. Und dann am Ende ist die Auflösung so kacke, weil die einfach Sachen machen, die nicht Sinn ergeben, in dem Sinne, was sie vorher gemacht haben, weißt du? Also es gab so bestimmte Regeln, die sie rausgefunden haben und dafür mussten halt ein paar Leute sterben, damit sie diese Regeln rausfinden. Aber
Okay, ja,
und am Ende.
Kollateralschaden.
Und am Ende, also ich fand den Film, sehr gemischte Meinung, aber am Ende machen sie halt so ein paar Sachen, die halt irgendwie sehr seltsam sind, also finde ich zumindest. Und das Ende finde ich absolut grottig, weil halt, naja, spoilere ich jetzt nicht, aber. Und ich finde, dass viele Horrorfilme total wie heißt es, ihr Potenzial verschenken, indem sie nicht ihre eigene Prämisse erfüllen, sondern sich irgendwie immer noch Auswege suchen, wie entweder das Monster überhaupt nicht besiegt werden kann, obwohl man klare Regeln aufgestellt hat, wie man es besiegen könnte.
Ja.
Oder indem das Monster viel zu einfach überpowert werden kann, dann am Ende, weißt du?
Ja.
Wo dann die Lösung viel zu einfach ist. Und ach ja, eigentlich mag ich Horrorfilme gar nicht so krass.
Ich
Aber immer
schon.
wenn ich, aber immer wenn ich die, aber immer wenn ich die gucke, denke ich mir so, boah, ich will jetzt einfach mal einen richtig, richtig guten Horrorfilm sehen. Und wenn ich ihn dann sehe, dann habe ich viel zu viel Angst, um ihn wirklich zu sehen.
Ich liebe Horrorfilme. Ich bin sehr, sehr großer Fan.
Okay. Also es ist
Und
richtig
ja.
schlimm, zum Beispiel, du kennst dann bestimmt Hereditary, oder?
Nee.
Hereditary ist der schlimmste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, in dem Sinne, dass er so gut war, dass ich teilweise nicht hingucken konnte.
Klingt
Das war
gut.
richtig schlimm.
Muss ich
Also,
anschauen.
es geht im Prinzip einfach nur um eine Familie, die sehr viel Trauma durchgemacht hat und ein paar übernatürliche Sachen dabei. Und es gibt da eine Szene, die spoilere ich dir nicht zu krass, aber es gibt eine Szene, wo halt ein Mensch so dann von einem Dämon oder so besessen wird und dann anfängt, die Wände hochzuklettern und an den Wänden wie so ein, weißt du, so von der Decke runterzuhängen, an
Ein
allen Vieren.
Spinnenmensch.
So ungefähr, so quasi ein Spinnenmensch. Und es gibt eine Szene, in der halt quasi ein Charakter im Bett liegt und man so einen riesigen Shot hat und es ist irgendwie alles dunkel und oben drüber hängt diese andere Person. Und es ist so ein Nervenspiel, weil das so unfassbar langsam, weißt du, wie so ein Löwe, der sich an so eine Maus anschleicht und sehr langsam sein muss und sehr leise.
Ja.
Und genau so ist das. Und du denkst die ganze Zeit, okay, wann kommt jetzt der eine Schreckmoment, dieses eine BAM! Und oh, nee, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann da nicht. Oh, das ist richtig schlimm.
Okay, ich werde ihn mir
Also,
anschauen.
Hereditary ist unfassbar gut. Also als Horrorfilm funktioniert der halt unfassbar gut. Und, ja. Ha. Okay, damit sind wir jetzt völlig weg vom Thema, was wir eigentlich besprechen wollten, aber auch schön.
Horrorfilm, Corona, pff.
Nah beieinander ist auch okay.
Klaus.
Okay, möchtest du noch irgendwas besprechen?
Du bist großartig.
Da kann ich schlecht mit dir besprechen.
Wollte ich nur einfach mal in den Raum stellen.
Oh, danke schön. Okay, dann glaube ich, dass wir eine gute 1,5 Stunden mittlerweile gefüllt haben. Zumindest sagt mir das mein Aufnahmeprogramm.
Ups.
Und ja, ich glaube, damit wären wir an einem guten Ende. Wenn du nichts mehr sagen möchtest, dann könntest du einmal noch gerne sagen, wo man dich finden kann, was du pluggen möchtest.
Es war sehr schön hier gewesen zu sein. Ich liebe deinen
Ja.
Podcast sehr. Ich höre ihn mir sehr, sehr gerne an und bin jetzt sehr traurig, dass ich diese Folge nicht anhören kann, weil ich es hasse, mich selbst reden zu hören. Wer es nicht gehasst hat, mich reden zu hören, der kann gerne mal auf Twitch oder YouTube vorbeischauen. Man findet mich überall unter Lissa Grimm. Leiser Grimm.
Lisa. Lisa,
Lissa
Lisa,
Grimm.
wie auch immer.
Sucht euch
Mit
was
Z.
aus. Mit Z.
Liza with a Z. Wie Liza Minnelli. Wer
Ja.
die kennt, der ist Drag Race-Fan, höchstwahrscheinlich. Oder
Ja.
Broadway. Ist auch
Ja.
scheißegal. hat mich
Genau.
sehr gefreut, dass du da warst. Also wirklich sehr. Ich fand es auch eine wunderschöne Diskussion mit dir.
Wir waren uns ja eigentlich immer einig. Das ist doch schön.
Ja, aber trotzdem kann man doch diskutieren. Ich weiß nicht, warum man immer unterschiedliche Meinungen haben muss, um zu diskutieren. Mensch, ich will ja keine Debatte machen, ich will ja ein Gespräch aufbauen.
Ich fand's großartig. So wie dich.
Das. Oh. Stop. Stop. Hat mich also sehr gefreut, dass du da warst. Und freut mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge, was ich als nächstes machen kann, oder ihr einfach eure Meinung an uns beide schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bei mir Twitter at Ink of Books und bei Liza at Liza Grimm oder at The Liza Grimm.
The Liza
Eins von
Krim,
beiden.
weil Liza Krim
The.
vergeben war. Wer auch immer du bist, Liza Krim, ich finde dich.
At the Liza Grimm und auch auf Instagram und den ganzen Scheiß sind wir alles da. Und meinen Blog solltet ihr kennen, weil das läuft ja auf meinem Blog hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Tschüss. Ach, wir hören uns. Tschüss.
Ciao.